Nachdem ich euch alle getötet habe, werde ich deine Eier nehmen, Alexstrasza, und meine perfekte Welt erschaffen.
Okay, du sagtest gerade noch, ich wusste nicht, wie extrem es damals war, aber dass du meine Eier haben willst, darüber haben wir jetzt aber noch nicht gesprochen. Okay, das war im, war das in dem Fight in der Kampagne in den Schattenhochlanden, oder?
Nee, also kann sein, dass er das da auch sagt, aber das kommt aus dem Krieg der Ahnen.
Oh, also noch ganz alt, also uralt quasi, das Älteste.
Ja, ja. Also mit das Älteste, was wir von Todesschwinge haben, ja.
Ja, wild. Ja, Chat, Lawwalker, Zuhörer, falls ihr euch da draußen gerade fragt, ich meine, die auf Spotify, ihr kriegt das ja nichts mit. Wir sind gerade im Sauerkraut HC-Event von Papa Platte, Hand of Blood und Metashi. Und wir haben uns gedacht, wir machen mal so ein kleines Special und angeln in Classic währenddessen, weil wir müssen ja Gas geben für die Gilde. Und deswegen machen wir jetzt hier heute mal den Lawwalker, deswegen mal ein bisschen anders. Ich denke, der nächste könnte eventuell auch noch so laufen, weil wir haben hier noch ein bisschen bis 60. Ja. Wir haben noch ein bisschen bis 60. Ja. Egal. Wir haben heute aber, Maurice hat gerade schon ein sehr geiles Zitat mitgebracht. Und das Zitat, ich habe ihn gefragt, ob er ein Deathwing-Zitat machen kann, weil wir bringen euch heute ein Bild. Das will ich direkt am Anfang aber kurz einordnen, dieses Bild. Denn dieses Bild ist nicht bekannt. Dieses Bild ist überhaupt nicht bekannt, aber es ist 23 Jahre alt sogar. Von 2001 stammt es, das ist schon 24 Jahre alt. Und zwar ist es so, wir können nicht verifizieren, ob dieses Bild echt ist. Wissen wir nicht. Aber momentan ist Blizzard ja in der Entwicklung von Classic Plus. Also offizielles Classic Plus, was sie aus Season of Discovery ja so gelernt haben. Und dann wollen sie ja irgendwie ein richtiges Classic Plus jetzt bringen. Und dabei ist Blizzard wohl auf die Daten zurückgegangen, die sie damals für Classic Fresh rausgekramt haben. Ne? Man weiß ja, 2017 haben sie angefangen hier mit Classic Fresh und da mussten sie ja sehr viel vom alten Code rausholen und da gab es auch viel Material, Lore-Material und verworfenes Material, was man dann einfach ad acta gelegt hat, weil brauchte man ja für Classic Fresh nicht, weil man wollte ja das gleiche Classic bringen. Jetzt bei Classic Plus geht man aber anscheinend hin und sucht sich alles Gecancelte von damals raus. Ne? Wir wissen zum Beispiel, die Dracheninseln hätten damals kommen sollen, das Markgrüne Traum, Karazhan und so weiter und so fort. Aber es gibt noch etwas, was ich zugespielt gekriegt habe, was ein bisschen wilder ist. Und zwar die ersten Pläne der Erweiterung. Wir wissen, Burning Crusade ist die offizielle erste Erweiterung von World of Warcraft geworden. Sie sollte es aber eigentlich gar nicht sein. Ich weiß, oder wir wissen von damaligen Stand, dass die Höllenfeuer-Halbinsel zum Classic-Zeitstandpunkt schon in Entwicklung war und man hatte schon Ideen mit irgendwie mit der Scherbenwelt, aber gar nicht so, wie sie dann tatsächlich gekommen ist. Nur Quel'Thalas sollte eigentlich auch noch in Classic kommen. Und
es gibt ja sogar in den Spieldateien Sachen zu der Höllenfeuer-Halbinsel in Vanilla. Ne? Also da gab es schon erste Assets. Zum Beispiel hat man sich damals noch gedacht, dass Höllenfeuer-Halbinsel und Zangarmarsch wahrscheinlich ein Gebiet wird. Das auch logisch ist, wenn man Warcraft 3 gespielt hat, weil da war es ja auch so, dass dort überall Pilze wuchsen, wenn man sich erinnert.
Ja, ich kann ja auch mal zeigen, kurz, die verwüstete Lande, das zeige ich einfach mit bei mir mal rein gerade. Das sind die allerersten Early-Alpha-Footages von der verwüsteten Lande. Da hatte man damals noch so eine Art Crossover vor von Höllenfeuer-Halbinsel und verwüstete Lande, dass das so ein bisschen ineinander übergeht und sowas alles. Das hätte dann so eine Sache sein sollen. Also es hätte keine Expansion in dem Sinne werden sollen, sondern das war halt da, es war anders geplant, sag ich mal. Genau,
es sollte Teil von Vanilla werden.
Genau.
So wie auch Berg Hial, das Markgrüne Traum und viele andere Dinge.
Genau. Und dann hat man sich halt gedacht, nee, shit, wir müssen das in Erweiterung packen, weil sonst kommt man in der Entwicklung halt einfach nicht wirklich voran und man braucht halt Erweiterungen und natürlich auch einen Selling Point. Gar keine Frage, mit Sicherheit war das auch ein Ding. Aber, wie gesagt, anstatt The Burning Crusade sollte etwas anderes das werden. Und da zeige ich jetzt mal das Logo von, weil es gab das Logo. World of Warcraft Into the Maelstrom. Ja, machen wir ein bisschen so, dann sieht das da auch jeder. Hier haben wir auch nochmal eine andere Logo-Art, wie es hätte eventuell kommen sollen. Ne? Into the Maelstrom, World of Warcraft. Also das sind die allerersten Entwürfe, die es überhaupt für dieses World of Warcraft Logo gibt, wo es weitergegangen ist. Also dieses Ikonische, was wir auch bis heute hin haben. Ne? Wir haben ja wirklich bis heute hin dieses absolut ikonische Logo, wo sich ja alle Erweiterungen dran auch anpassen und aussehen. Und es hätte so enden können wie das jetzt hier. Was ich finde aber auch echt cool ist, weil ist das eine Zeituhr? Ich habe noch nicht rausgefunden, was das sein soll.
Es ist ein bisschen schwierig auf jeden Fall. Es hat natürlich Ähnlichkeiten mit dem, was wir als Logo dann bekommen haben auch. Da haben wir ja auch diesen Runenkreis.
Ja.
Und auch irgendwie die Weltkarte. Aber es sieht trotzdem irgendwie... Ja... Es sieht trotzdem noch irgendwie anders aus, ne?
Es ist so komisch. Es ist so ein Zeiger, der miteinander verbunden ist und dann darüber geht so. Puh, ja.
Ja.
Ganz, 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 ganz schwierig. Ich weiß nicht, womit wollen wir anfangen? Into the Maelstrom? Der Name? Also der Maelstrom als erste... Ja, ein Kompass könnte sein, genau. Der Maelstrom als erste Erweiterung. Das wäre dann Deathwing gewesen, oder?
Weiß ich nicht so genau. Also, ich habe auch überlegt, okay, könnte es sein, dass Deathwing, beziehungsweise... alles, was rund um Deathwing dann auch passiert ist, dass das schon in Vanilla-Überlegungen waren, was dann in Cataclysm gekommen ist.
Mhm.
Das wäre möglich. Aber ich habe auch überlegt, könnte es was ganz anderes gewesen sein, was auch mit dem Maelstrom zu tun hat. Also ich glaube, beides wäre denkbar. Das Ding ist nur, also jetzt fangen wir mal mit der ersten Version an, bevor wir jetzt auf was ganz anderes eingehen. Normalerweise, wenn man über WoW-Expansions redet, heißt es immer, Blizzard wollte bis WoTLK machen. So, grob. Weil das ist all die Story, die die Romane und Warcraft 3 vorbereitet haben. Mit Illidan, mit Arthas und so. Und ein paar Dinge, die Chris Metzen so oder so noch erzählen wollte. Und erst danach hat sich Blizzard überlegt, okay, und wie geht's jetzt weiter mit WoW? Das ist die Geschichte, die man immer wieder erzählt. Mhm. Und deswegen weiß ich nicht, ob diese Geschichte sich mit der Theorie verträgt. Naja, schon in Vanilla hat man sich Gedanken gemacht, ob man Todesschwinge mit dem Maelstrom verbindet, weißt du?
Wobei, überleg mal, wenn ich richtig, also wenn der Dude, der mir das gegeben hat, richtig sagt, dann ist das Bild von Ende 2001, da war Classic ja noch nicht mal draußen.
Ja.
Das ist schon krass.
Dann ist das noch aus der Konzeptphase.
Ich guck gerade, ob ich eine von diesen alten Maps denke. Das hier ist die Map von 1999. Da gab es auch noch keinen. Doch, da gab es den Mal schon mal, da war Nasjatar, die Wunde da. Das müsste 2.3 sein, 2.2 sein, wenn ich das noch richtig abgespeichert habe. Das war eine der ganz alten, das ist auch 1999. Das ist eine der ersten überhaupt.
Dann ich glaube, wir müssen auch ein bisschen die Leute abholen, weil wir, glaube ich, so wirklich bekannt, was in Cataclysm passiert ist, ist gar nicht. Also jeder weiß, ob die Todesschwinge flog durch die Gegend oder die Welt kaputt gemacht.
Ja, das kann gut sein.
Dass Todesschwinge aus dem Maelstrom herausgeflogen ist, das wissen wenige. Also Todesschwinge war ja in Tiefenheim und dort haben die Goblins ja auch seine Dings geschmiedet, seine Rüstung aus Adamantiumplatten und so.
Ja.
Und der ist aus dem Maelstrom herausgeflohen, geflüchtet, wieder an die Oberfläche. Unter anderem, weil die alten Götter auf ihn eingewirkt haben.
Mhm. Wobei man sagen muss, das Cinematic lässt dich was anderes denken. Denn im Cinematic fliegt der, nachdem er da unten rausgeht, das allererste Mal oder die erste Einblendung ist, dass er neben oder zwischen Teldrassil und Dunkelküste langfliegt. Was halt irgendwie suggestet, dass der irgendwo im Nordwesten rausgekommen sein muss. Aber das stimmt halt nicht. Er ist halt aus dem Maelstrom rausgekommen. Und hat irgendwie oben einen Bogen genommen oder so. Keine Ahnung. Stilistisch halt.
Ja, erstmal ein bisschen durch die Gegend
geflattert.
Man muss erstmal Energie loswerden.
Ja, sie wollten halt die essentiellen, wichtigen Orte in Azeroth einnehmen. Ne? Das ist natürlich da oben Orbedin, dann Brachland und sowas alles. Ja, irgendwo mussten sie anfangen, I guess.
Ja, oder wir haben halt versucht, vielleicht vielleicht hatten sie sogar eine Szene vorbereitet, aber waren einfach technisch nicht zufrieden damit. Mhm. Und dachten, das sah nicht gut aus und haben deshalb die Szene verworfen. Kann ich mir auch gut vorstellen.
Ja, du cuttest ja auch meist noch die Zeit zusammen, ne? Das ist ja auch nochmal so ein Ding, ne?
Ja, aber das erklärt zum Beispiel auch, du hast ja im Cinematic von Cataclysm trotzdem diesen Tsunami. Ja. Und der kommt von da. Ne, also das ist ja der Grund, warum es diesen Tsunami gibt im Cataclysm-Intro, weil Todesschwinger aus dem Marschum rausgeballert ist und dann erstmal eine riesige Flutwelle über den Planeten.
By the way, auch das sollte zeigen, weil in Kalimdor gab es nämlich keine. Und auch das sollte zeigen, dass tatsächlich der, auch Kultiras, von Kultiras wissen wir, dass es da Sachen gab von Deathwing, tatsächlich, da gibt es so Quests und so, die erzählen das. Aber, also hinterher im BFA. Aber in Kalimdor war halt nichts. Das heißt, es soll so ein bisschen auch suggesten, dass der Malstrom wesentlich näher an den östlichen Königreichen dran liegt als an Kalimdor. So war es auch mal auf der Weltkarte eingezeichnet, aber aufgrund der vielen Landmassen, die wir da mittlerweile haben, ist es halt ein bisschen austariert. Aber eigentlich ist der Malstrom näher an den östlichen Königreichen als an Kalimdor.
Ja, ja, ja. Aber da ändert sich auch immer mal wieder was.
Ja.
Das ist ja, das war ja eine Änderung. Ich will nicht behaupten, dass ich der erste Mensch bin, der das damals bemerkt hat, aber ich war einer auf jeden Fall derjenigen, die da als erster dran waren, wo ich gemerkt habe, Moment mal, in Dragonflight ist nicht nur die Dracheninseln auf der Karte erschienen, sondern Kalimdor ist einfach einen Zentimeter nach rechts gerückt, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, 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 ja. Ja, das hatten wir in der Alpha hatten wir es rausgezogen gehabt, weil sie den String geändert hatten dafür tatsächlich. Und dann siehst du sowas und ja, die ist links rübergerutscht. Auch generell ist links noch was dazugekommen gewesen, wo wir dann dachten, okay, es geht dann doch vielleicht links über die Karte hinaus und wir kriegen dann irgendwas, aber ist ja dann nicht gekommen. Ja.
Ja, aber hatten wir damals noch spekuliert, so, warum verschieben die jetzt Kalimdor? Ist das einfach nur so aus künstlerischem Hintergrund oder wollen sie einen Knopf hinzufügen, womit wir auf die Rückseite von Azeroth kommen?
Ja, und dann war es aber dann tatsächlich, um hinterher The War Within da unten hinzuklatschen.
Ja.
Für nichts anderes. Ja, es war nur Vorbereitung für The War Within da unten. Aber ja, ist gut. Übrigens, dann würde ich direkt mal eine Frage an dich stellen. Ist der Malstrom etwas Physisches? Also, ist der fest physisch an diesem Ort? Oder ist es ein Strudel? Nee. Also, wir wissen ja, wenn wir in den Malstrom gehen, kommen wir nach Tiefenhain. Ja. Um hier auch nochmal die Zuschauer abzuholen. Tiefenhain selbst ist jetzt nicht eine Zone, die quasi unter dem Wasser liegt, sondern es ist eine Taschendimension. Und zwar der Erdelementare in dem Sinne. Da ist ja auch die Erdkönigin Telazane. Und das ist eine Taschendimension, sprich, die ist nicht zu verorten irgendwo in Wirklichkeit, sondern das ist nur der Übergang. Aber ich wäre mir selbst nicht sicher, ob der Malstrom etwas Festes ist oder ob der wandern könnte.
Also wir haben dazu leider nicht so viel Lore, wie man sich wünschen würde, aber wir haben Lore dazu, ja. Hauptsächlich glaube ich im RPG wieder. Und dort heißt es, dass der Malstrom nicht nur einen Riss durch die Raum darstellt, sondern auch einen Riss durch die Zeit. Aber da merkt man schon, okay, hier brechen sowohl Raum als auch Zeit ein bisschen auseinander. In allen Zeitlinien ist dieser Malstrom.
Ja.
Es gibt, also das wird, glaube ich, auch von Nostorm oder Zoridormi irgendwo mal referenziert.
Ja, in Dragonflight bei diesem Zeit-Feature.
Genau, weil, also die Zeitlinien können sich ja unterscheiden, aber es gibt keine Zeitlinie, wo das nicht der Fall ist. Dieses Ereignis ist dermaßen kataklysmisch oder derartig mit Azeroth verbunden und Azeroth hat so eine zentrale das Rolle, dass es nur so geht. Und dementsprechend ist das schon mal ein bisschen schwieriger, aber es ist sowieso die Frage, was ist eigentlich, also ja, es ist ein Wirbelsturm oder ein Hurricane, aber was genau passiert da so, weißt du, was ich meine?
Ja.
Also wird das Wasser da hineingezogen? Wenn ja, dann würde der Ozean ja allmählich leer werden, aber das passiert ja offenbar nicht.
Und es wird von der Decke regnen oder in Tiefenhain?
Ja, das auch. Sondern es ist wahrscheinlich einfach nur Energie, die sich da entlädt. Und wenn du irgendwie Wasserenergie hinzufügst, dann muss das Wasser ja irgendwas damit machen. Und naja gut, es verdampft offenbar nicht, also fängt es an, sich zu drehen. Ich glaube, das ist so die simple Erklärung erstmal.
Ja, Kann sein. Ja.
Ja, kann sein. Aber auch, was du angesprochen hast mit den Erdelementaren, ne?
Ja.
Also, du hast recht mit, wenn du dich anscheinend in den Mahlsturm stürzt, kommst du in den Tiefenheim raus. Und wenn man von Tiefenheim hochguckt, sieht man auch so einen Wirbel in den Sternen, der vielleicht mit dem Mahlsturm zusammenhängt. Mhm. Aber, und das ist das Abgefuckte, wenn du dir die Lore rund um Neptulon anguckst und auch andere Sachen zum Mahlsturm, da heißt es, dass der Mahlsturm auch sehr viel Einfluss auf die Domäne des Wassers hat, von Neptulon.
Ja, aber vielleicht auch nur, weil der dort, weil, weiß ich nicht, ob die quasi quer verbunden sind oder sowas. Weißt du, das so, das eine braucht ja das andere. Sowas in dem Bereich? Könnte sowas das sein?
Ja, vielleicht. Ich meine, die Schamanen haben sich da ja auch niedergelassen, ne? Also das ja, haben sie eigentlich schon eine Kata gemacht, um noch mehr Kata-Lore einzubringen. Da haben sie ja diesen Steinring gebaut rund um den Mahlstrom, um das irgendwie zu stabilisieren.
Ja, da kommt man ja selbst hin in der Startquest und da fliegt man dann ja auch runter nach Tiefenheim hinterher wieder.
Ja.
Generell muss man schon sagen, Cutter, eine fantastische Erweiterung. Lore-technisch gesehen wirklich eine wirklich sehr gute Erweiterung. Sollte man echt mal zocken und sich nicht nur auf das Negative, dieses, die Welt ist dauernd verändert, sondern wirklich mal zocken. Krass, was Elementarsachen angeht, ist Cutter die wohl beste Erweiterung. Also wer Lore dazu
wissen will. Ja, als Schamane ist das schon sehr, sehr geil. Also alles, wer sich für Elementare begeistern kann, ist Cutter voll viel.
Und
für Drachen eigentlich auch.
Ja, für Drachenlore natürlich auch. Aber Hyal und Elementar und Heilung und wie funktioniert Heilung und welchen Schaden hinterlässt Heilung und sowas alles, da ist Kataklysm, boah, und Hyal einfach mega. Ja, also, wir haben da einen Strudel. Du sagst, es ist, ja, ich würde auch sagen, es ist eine Ansammlung. Das Krasse ist ja auch, um weiter auch nochmal da draußen die Leute mitzunehmen. Das Komische ist ja, der Mahlstrom ist ja da, weil die Erde auseinandergerissen wurde.
Mhm.
So, und darunter ist aber trotzdem der Übergang zu Tiefenheim. Tiefenheim ist in der Theorie älter als das Sundering. Also die Entzweihung von Kalimdor und östlichen Königreich.
Definitiv, ja.
In der logischen Reihenfolge müsste man dann jetzt eigentlich sagen, der damalige Brunnen der Ewigkeit war der Übergang nach Tiefenheim.
Vielleicht, ja.
Das wäre komisch.
Das wäre tatsächlich komisch.
Sehr komisch.
Also, der Brunnen der Ewigkeit ist ja, also, ne, der Mahlsturm ist ja aus dem Brunnen der Ewigkeit hervorgegangen.
Ja.
Ist halt die Frage, ja, du das stellst eine gute Frage. Wie kam man nach Tiefenheim, bevor es den Mahlstrom gab?
Ja. Ich meine, auch jetzt wieder, wir haben wieder den Sonnenbrunnen, der ja wahrscheinlich auch in Zukunft wieder als Portal dienen soll. Der Sonnenbrunnen hat letztes Mal schon als Portal gedient, ne? Kil'jaeden. Dann als Wiederauferstehung für Kel'Thuzad. Also diese Brunnen haben natürlich Portalmöglichkeiten, Eigenschaften. Ne? Jetzt hat er die ganze Lichtarmee rangebracht, der Sonnenbrunnen. Also die Brunnen können irgendwie portalmäßig benutzt werden. Was ja dann eigentlich auch nichts anderes ist, als wie nach Tiefenheim. So, und wenn wir jetzt noch ein bisschen tiefer in die Katalog reingehen, dann können wir gleich mal über die Säulen der Schöpfung sprechen. Nicht die Säulen der Schöpfung sprechen, sondern die wie heißt die Säule?
Oh. Du meinst Hammer von Kaskorov, oder?
Nein. Die Säule, die mitten in Tiefenheim ist. Ach so,
du meinst
die wichtige.
Die Tiefenheim-Säule, die gebrochen ist und die wir retten mussten.
Die Weltensäule, danke.
Die Weltensäule.
Also könnte man natürlich schon sagen, der Brunnen der Ewigkeit, wir wissen von vornherein, dass der Brunnen der Ewigkeit eine absolut wichtige Sache Azeroth ist, ne? Azeroths Macht, vielleicht Azeroths erste Blutung, weil wegen Amantul hat dort Yashara rausgezogen. Vielleicht mussten sie, als er Yashara rausgezogen hat, musste er eine Säule reinpacken, einfach um das Konstrukt zu schützen, was die ja dann drumherum um Azeroth gezimmert haben. Ja, wir wissen ja mittlerweile, es ist eigentlich relativ safe, dass die Titanen eine zweite Haut, also Azeroth drumherum geformt haben. Das kann man fast schon relativ safe sagen.
Man könnte man könnte höchstens noch irgendwie so Variationen davon machen und sagen, das war nicht überall,
genau.
Aber sie haben schon an vielen Orten drüber geschüttet.
Genau. Und dann könnte man natürlich sagen, dass dann quasi Tiefenheim vielleicht sogar schon von den Titanen erschaffen wurde. Vielleicht noch nicht als Taschendimension, das hat dann vielleicht Helia gemacht, ne, um das daran zu binden oder sowas. Und dass das unglaublich wichtig ist, weil da ist diese Säule, die haben die da reingezimmert, weil sonst wäre die Welt in sich kollabiert.
Ja.
Das wäre eine geile Idee eigentlich. Finde ich. Das passt.
Ja. Aber das ist halt so schwierig mit den Elementarebenen, weil in der Lore wurden die ja von, wie heißt sie nochmal? Helia.
Helia, genau. Helia und Ra.
Ja, ich glaube, der hat auch mitgeholfen.
Der hat dir geholfen, der hat dir ein bisschen Wissen gegeben dazu, ja.
Das ist auch so wild, dass Helia das überhaupt war. Ne? Also heutzutage wird man nie auf den Gedanken kommen. Aber ja, bevor Helia zu dem wurde, was Helia heute ist, war Helia halt eine bekannte oder eine begabte, wäre besser gesagt, eine begabte Magierin bei den Titanen.
Ja.
So eine Titan-Geschmiedeten. Und die hat ja im Wesentlichen dazu beigetragen, die Elementarebene, Zitat, zu erschaffen, Zitat Ende. Mhm. Aber wir wissen ja, bei den Titanen heißt erschaffen auch einfach häufig nur
neu nutzen. Neues Türklingeschild dran setzen.
Ja. Der Smaragdgrüne Traum ist ja so ein Beispiel.
Ja, und die Shadowlands ja quasi anscheinend bald auch. Weiß ich nicht, aber klingt ja schon alles ja danach.
Ja. Und genauso auch Azeroth. Ne? Also ganz früher hat man ja sehr häufig so gesagt, ja, Titanen haben Azeroth erschaffen und so weiter. Ja, die haben halt Azeroth geordnet.
Weißt du, was das Schlimme ist? Wir sind jetzt schon wieder im Heute angekommen quasi. Ne? So, wir wollten halt so, wir bringen so eine der ältesten Erweiterung gerade. Aber wir sind im Heute. Aber ich muss auch gleich was dazu sagen, weil imagine, der Untergang wäre ja gewesen. Ne? Also die Old Gods haben ja damals Deathwing durchdrehen lassen, damit das Chaos eintritt. Beim Austreten hat er die Weltensäule zerstört. War das vielleicht nur der Plan? Nur die Weltensäule zu zerstören? Ich muss nochmal Tiefenheim questen.
Dass Todesschwinger die Weltensäule zerstören sollte, aus Sicht der alten.
Ja, genau. Weil, jetzt ziehen wir die Analogie nach Dragonflight. Iridikron, der ja scheinbar Plan hat, ziemlich viel zu dem, was so schiefgegangen ist und so weiter und so fort. Oder was, ne, wegen den Titanen und hast du nicht gesehen. Will der vielleicht ebenfalls, dass die Säule bricht? Geht dann vielleicht das Gebaute der Titanen weg?
Was würdest du sagen, was passiert? Ja, genau. Was würdest du sagen, was würde passieren, wenn die Weltensäule bricht und nicht repariert wird?
Das ist eine sehr gute Frage.
Weil in den Quests und so, die es darum gibt, da wird manchmal so getan, als wäre das Ende der Welt, das wäre alles super schlimm. Ja. Aber ich glaube, die dramatisieren das auch ein bisschen über.
Ich glaube ja auch.
Weil die es halt aus ihrer Perspektive besehen und weil die vielleicht auch die Folgen dieser.
Ich glaube, für uns obendrauf Lebende könnte das richtig scheiße werden.
Ja, also eine Sache, die ich mir mal so gedacht habe, das ergibt, ich weiß noch nicht, ob das Sinn ergibt, ne? Wenn der Mahlstrom mit Tiefenheim verbunden ist und wenn Tiefenheim älter ist als der Mahlstrom, aber trotzdem, kann es nicht dann trotzdem sein, dass die Weltensäule erst gebaut wurde, nachdem der Brunnen der Ewigkeit zum Mahlstrom geworden ist.
Natürlich. Ja.
Und dass die Weltensäule den Mahlstrom dahingehend stabilisiert, dass der Ozean nicht einfach zusammenbricht.
Ja. Kann natürlich sein. Ich würde sogar ganz anders rangehen. Ich würde sagen, die Reiche der Elementare waren vorher einfach da. Also sprich, da unten bei Uldum war halt Alakirs Reich. Wissen wir ja auch von The War Within, ne, von dieser Spitze oben, dieser blauen Spitze, wo du dieses Mount halt auch farmen kann. Auch da gibt's einen Übergang zum Himmelsreich. Und wenn man jetzt natürlich die Welt wieder so aneinander packt, dann wüsste man, okay, das ist da bei Uldum, ne, also diese Insel, The War Within, Insel von Khazad-Gar wäre da unten bei Uldum. Und dann die Feuerlande, auch da, der hat halt ja da seine Festung beim Hyal unten. Neptulon wahrscheinlich, by the way, roundabout irgendwo im Nasjatar, was ja Sinn macht, wenn er sagt, Tiefenheim hat nicht was mit dem Wasserelement Dingsbums zu tun. Vielleicht war der drumherum in einem großen See oder so. Das sollte ja auch damals mal ein See gewesen sein.
Es gibt eine Karte, wo die angeblich gewesen sein sollen.
Ja,
stimmt. Aus den Chroniken auch wieder.
Nee, aber warte mal. Genau. Bevor der Brunnen war doch da ein See. Man sagt doch auch, die Nachtelfen, also die Trolle, die sich zu Nachtelfen entwickelt haben, haben sich an einem See niedergelassen.
Ja, ja, ist richtig.
Dann wird das ja wohl das gewesen sein. Und dann war vielleicht da die Domäne. Und die haben halt hinterher einfach nur gesagt, um die Elementare natürlich auch wegzusperren, weil man muss ja die Elementare wegkriegen und die alten Götter wegkriegen. Also packt man die in Taschendimensionen und setzt sie halt einfach dorthin. Aber vielleicht war unter dem Brunnen ja Tiefenheim.
Also nachdem Amantur Yasharash aus Azoth herausgezogen hatte, sprudelte das Blut Azeroths nach oben, also Azerith, würden wir es heutzutage nennen. Mhm. Und bildete einen See. Mhm. Und dass die Land, also der Krater, wo Yasharash oder wie auch immer war, der konnte auch das nicht fassen. Also das sprudelte immer mehr Blut nach. Und dann kam es zu Grinseln und die flossen über Azeroth hinweg. Und weil man das unter Kontrolle bringen wollte, damit Azeroth einfach nicht ausblutet, haben die Titanengeschmiedeten dann einen Mauern um diesen See herumgebaut.
Genau.
Und so wurde aus dem See ein Brunnen. Das ist ungefähr die Story.
Ja, es ist nur dumm, weil, wenn du den eigentlichen Brunnen der Ewigkeit siehst, im Dungeon. Oh, wo ist das, wo wir gegen Ashara kämpfen?
Brunnen der Ewigkeit.
Brunnen der Ewigkeit, Dungeon. Ja, wir jetzt alle drauf kommen können. Da ist er halt relativ klein.
Ja.
Das war kein See, das war dann ein Teich.
Genau, da sieht er relativ klein aus und er sieht auch, also wenn du auch jetzt das heranziehst, was ich gerade versucht habe zu erklären, ich wäre nicht mal sicher, ob der Kreis rund wäre, weißt du?
Ja. Nee,
und auch einfach so, wie der See ist, hat man einfach Mauern drumherum gebaut. So klingt das für mich, damit man halt das irgendwie auffällt.
Ja, also höchstens haben die den dann immer kleiner gebaut, um ihn vielleicht mächtiger zu machen. Weißt du, was ich meine? Also um's zu potenzieren. Du
halt argumentieren, dass die Elfen mit Sinashari und so, dass die halt dann da auch wiederum drauf gebaut haben und das verkleinert haben und vielleicht wurde es über die Dauer auch einfach weniger Weltblut, dass das wieder abfloss oder so.
Ja, kann natürlich auch sein, dass es versickert war, ne, dann da rein. Und würde ja sehr geil passen, wenn du die ganzen Kristallformationen in Tiefenheim dir anguckst, dass es da vielleicht auch runtergesickert ist mit, ne, ein bisschen.
Ja, warum nicht?
Ja.
Das Spannende ist ja auch, also Neltarion, beziehungsweise der Todesschwinge, der hat ja Adamantium-Platten.
Mhm.
Und dann gibt es noch dieses andere Element, was auch stark mit dieser ganzen Story rund um Todesschwinge verbunden ist. Zum Beispiel, dass die Drachenseele soll ja aus Elementium gefertigt worden sein.
Mhm, genau.
Und Elementium zeichnet sich ja dadurch aus, dass es alle Elemente miteinander verknüpft.
Was halt sehr gut da unten im Tiefenheim kommen könnte, wenn da Blut reingetropft wäre, ne?
Und auch, genau, und auch mit einem Mahlstrom, weil das ist ja das, was der Irdene Ring dann ja auch am Mahlstrom in Legion dann macht. Und dort beobachten die alle Elementarebenen und so weiter und haben da Verbindungen eben zu allen Elementaren und Elementen.
Ja, das ist schon crazy. So, und jetzt gehen wir hin und packen all dieses Wissen, was wir jetzt gerade aufgearbeitet haben, mal kurz Kataklysmen für euch zusammen gesneakt quasi. Was hätten sie das als erste Erweiterung bringen können?
Die hätten das also, wenn es nicht die Cutter-Story ist, ne? Also, wenn es nicht die Cutter-Story ist, habe ich noch eine andere Idee.
Ja, hau raus.
Die dann auch, die auch gekommen ist, aber ganz anders, als sie dann geplant war. Und vielleicht ist es gut so, dass es nicht so gekommen ist. Und zwar die Höhlen der Zeit.
Oh, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe jetzt gerechnet, du kommst jetzt mit den Dracheninseln an. Aber okay, die Höhlen der Zeit. Führ mal ein bisschen aus.
Ja, weil, wie ich gerade eben schon angeführt habe, ist in der alten RPG-Lore von Chris Metzen immer die Rede davon, dass auch die Zeitwege und Zeitlinien über den Mahlstrom verbunden sind. Und dass wir über den Mahlstrom in andere Zeiten reisen könnten von Azeroth.
Ja.
Und das haben sie dann gelassen und haben stattdessen Scherben weggemacht, aber haben sie gedacht, aber das mit den Zeitreisen ist irgendwie doch ganz cool. Lass das mal den Bronzen Drachen.
Kann ich?
Ich war mit den Höhlen der Zeit machen.
Da kann ich sogar was dazugeben, was das stützen würde. Die Höhlen der Zeit wurde erst relativ zum Schluss damals in der Classic Beta eingefügt. Also ich habe ja damals die Classic Beta schon gezockt und ich kann mich daran erinnern, wer jetzt hier noch vielleicht Ahnung davon hat, haut gerne raus, aber ich kann mich daran erinnern, dass die Höhlen der Zeit in einem echt späten Beta-Patch gekommen sind. Close-Beta-Patch. Bin ich sogar sehr, sehr sicher. Die waren gar nicht so auf dem Schirm gewesen und wir wussten noch so gar nicht wirklich, was die da von uns wollen. Weil in Classic sind sie ja da, die Höhlen der Zeit, so relativ, aber auch nicht wirklich. Die Karten ja erst relevant sind, ja, für Burning Crusade.
Ja.
Das könnte natürlich sein, dass sie sich das ganze Zeug genommen haben, was sie damit und einfach in die Burning Crusade mit reingepackt haben, ne?
Als ja, genau, Höhlen der Zeit. Genau, genau. Und ich kann mir das halt vorstellen, weil das Problem hat WoW bis heute und ich kann mir vorstellen, dass die Entwickler das schon damals gesehen haben und Chris Metzen genauso und alle anderen Storyschreiber. So, okay, Zeit. WoW hat eine extrem reichhaltige Geschichte und wir sind immer noch in der Gegenwart. Wie bringen wir den Spielern bei, was ist vor 100 Jahren passiert, was ist vor 1000 Jahren passiert, was ist vor 10.000 Jahren passiert?
Ja.
Und dass das eine mögliche Idee war, die sie hatten, das hinzubekommen. Und bis heute ist sich Blizzard ja nicht sicher, wie sie das machen sollen. Jetzt haben sie dieses Lorewalker-Cho-Gedöns gemacht.
Was Gutes.
Mal gucken, ob das lang. Ja, was gut ist, meiner Auffassung nach. Und ich hoffe, dass das auch uns erhalten bleibt.
Wollte ich gerade sagen, es ist ja nicht so, dass die Höhlen der Zeit nicht gut waren. Die waren ja wirklich fantastisch. Also, ich lieb sie. Ich gehe, auch wenn natürlich HDZ 3 echt ein bisschen schwierig war und lang war und lang und lang und lang, gerade wenn man es jetzt nachspielt. Und von HDZ 4 und Art, das wollen wir gar nicht reden. Aber an sich ist es eine coole Sache gewesen, bin ich ehrlich. In Cataclysm haben sie da ein bisschen übertrieben mit den 3-4 Dungeons gleichzeitig noch da drin. Also Raids und Dungeons halt. Aber an sich war es schon cool, die Höhlen der Zeit. Ich
mag
sie sehr.
Vor allem, wenn du dir auch die Cutter-Story, über die wir auch gerade ganz viel gesprochen haben, nochmal anschaust, da spielen die Höhlen der Zeit so eine zentrale Rolle, weil wir ja da die Drachenseele stehen mit dem Brunnen der Ewigkeit. Ja,
wir haben den ganzen Raid da drin.
Endzeit und so.
der Abschluss-Raid ist da drin, ne? Das ist auch bis heute nicht richtig aufgedröselt wurde. Warum ist der Raid, der Start-Raid da drin?
Ja. Und vor diesem Hintergrund könnten das so Fragmente oder wie auch immer wir das nennen wollen, von dieser ersten Idee gewesen sein. Wir machen den Mahlstrom, um damit irgendwie, weil da haben wir ein zentrales Ereignis, was durch alle Zeitlinien geht und deshalb sind damit auch alle Zeitlinien verknüpft und dann können wir durch die Zeit reisen und so weiter und so fort, dass das darüber verknüpft worden wäre, statt über die Höhlen der Zeit mit dem Borgsen Drachen.
Das kann gut sein. Ich meine ja auch, der, wenn man in den Höhlen der Zeit drin ist, könnte man ja auch meinen, man ist in einer Art Strudel. Man ist in einer Art drumherum. Das könnte schon sein, dass das dann so die die Idee war, der Mahlstrom ist das. Würde ordentlich passen. Mir fällt gerade nichts dagegen ein. Ich habe gehofft, dass ich jetzt auf eine andere Idee komme und sagen kann, nee, ich denke, das wird das und das. Aber tatsächlich holst du mich damit sehr ab.
Sehr gut.
Ich kann mir nichts anderes, also ich kann mir, wie ich vor ein paar Tagen, ich habe ja direkt, wo ich das Bild gekriegt habe von jemand ganz lieben Netten da draußen, der auch hier gerade zuhört mit Safe Call, von dem habe ich das gekriegt und aus Amerika und ich habe es ja direkt dir geschickt, weil ich mir dachte, boah, wenn das echt ist, ne? Was? Wie? Ja. Ne? So wie? Wo wollten die hin? Vor allem,
also das ist halt
du musst ja auch irgendwo.
Das
du
ist
musst
halt krass.
Ja.
Ich wollte nur sagen, so aus dieser frühen Entwicklungsphase, ich behaupte, ich kenne da eigentlich alles, was öffentlich ist. Darum, dass du mit einem Logo um die Ecke kommst, was möglicherweise echt sein könnte, aus der Zeit.
Das ist schon wild. vor allem aus schon. Der Zeit. Ja. Das ist so, wow, schon wild. Und vor allem, du musst ja auch bedenken, es war ja quasi durch WC3, WC4, Frozen Throne und so ein Scheiß. Es war ja quasi vorgegeben, dass halt wir Illidan questen müssen und das dunkle Portal und das Wrath of the Lich King und dass das passiert. Das war uns ja allen damals klar. Das muss ja kommen. Das muss ja passieren. Das wird ja so aufgebaut. Und Kataklysm war das erste, wo man so dachte, wo man nicht genau wusste, was genau passiert. Man hatte es so, ne, von drin, von Deathwing, weil man musste, okay, Deathwing ist noch da. Der ist noch jemand, der auf jeden Fall abgefrühstückt werden muss. Aber alles nach Kataklysm ist ja quasi neue Lore. Bis Kataklysm war ja so, ja, that's a fact, das muss halt noch kommen. Und das ist ja so crazy, dass die dann sowas dazwischen bringen wollten, was halt nicht in dieses System passt, was wir heute haben.
Das ist krass. Ja, ja. Ich meine, man kann sich natürlich auch noch viele andere Sachen überlegen. Ist jetzt ja nicht so, dass der Kreativität da nicht freie Grenzen wäre. Also, dass da keine Grenzen existieren würden. Mhm. Gerade weil, also, wir haben gerade schon so ein bisschen angerissen, wir sprechen ja vom Untergang des Nachtelfen-Imperiums, beziehungsweise von Ashara und ihren Hofstab und so weiter.
Oh, ja.
Hältst du es für möglich, dass Vashir, ne, die erste Region, dass die Idee im Raum stand, ein komplettes Unterwasser-Addon zu machen?
Nee, aber anstatt die Draenei zu bringen. Wir wissen ganz klar, die Blutelfen waren in Classic schon geplant. Ne? Man wollte Quel'Thalas bringen, aber gerade Silbermond hat halt unglaublich viel Arbeit verschlungen. Und deswegen ist Silbermond und Quel'Thalas und alles drumherum nicht mit in Classic gekommen. Aber es war halt schon fett dran gearbeitet und es war klar. Dass deswegen brauchte man damals, weil man sich dann dazu entschieden hat, die Horde kriegt halt die Silbermond und die Blutelfen. Und die Story drumherum halt. Und deswegen hatte man sich damals dazu entschieden gehabt, die Draenei zu bringen. Einfach weil, ja, mein Gott, lass mal ein Raumschiff hier abstürzen. Die haben das schon irgendwie hingekriegt. Die Draenei waren ja wirklich komplett ausgedacht, ne? Also, das waren wirklich ausgedachte, dass die da hinkommen. Weil die ersten Draenei, die wir in Classic kennen hier, sind ja in den in Sümpfe des Elends beim Tempel von Atal Hakkar. Nordwestlich haben sie ein Lager. Und die sehen ja auch noch ganz anders aus. Das sind ja diese typischen Scherbenwelt. Ja,
und so. Krankheit von den roten, von der Angriff von Shadrath, die halt so entstellt sind und
genau.
So.
Genau. Und die kannten wir bis dahin nur. Also die anderen Draenei sind komplett, wie gesagt, neu ausgedacht. Aber stell mal vor, die haben sich überlegt, ey, wir bringen jetzt die Naga zurück. Und dann haben sie sich wahrscheinlich gedacht, das ist ein bisschen doof. Das ist vielleicht ein bisschen doof, weil wir haben ja Nachtelfen auf der Allianzseite. Kannst du denen jetzt nicht Naga geben? Oder vielleicht haben die sich damals noch die Decision gemacht, das ist zu hässlich?
Na gut, wenn es um dieses Hässlichkeitsargument geht, dann hätten wir die Naga ja bei der Horde.
Deswegen. Aber dann hätten die Blutelfen zur Allianz schieben müssen und das hätte nicht geklappt, weil der Storyplot war ja schon da.
Genau, und sie wollten ja aus Gründen ein hübsches Volk bei der Horde haben, ne? Das ist ja auch so das Ding.
Bis in Classic war die Horde doch scheiße. Danach war sie überpopuliert.
In Vanilla wurde halt mehr Allianz gespielt als Horde, weil Horde halt keine hübschen Charaktere hatte.
Ja.
Und vor allem, ich glaube besonders krass war es bei Frauen, wenn ich das noch richtig im Kopf hatte, dass sehr, sehr wenig weibliche Spieler auf Hordenseite waren.
Ja.
Und um das halt ein bisschen zu shiften, wollte Blizzard unbedingt bei Burning Crusade halt ein hübsches Volk in die Horde integrieren.
Ja, ja, haben sie geschafft. Die Blutelfen. Ja, die sind ja auch ein paar hübsche. Ja. Ja, das sind ja auch ein paar hübsche Dinger. Also. Nee, ja, aber dann ist halt schwierig, zu den Blutelfen gleich auch, also zweimal Elfen zu bringen, kann ich nachvollziehen, dass sie das deswegen vielleicht nicht gemacht haben. Weißt du, weil's zweimal Elfen-Story pushen, plus dass du ja in der Scherbenwelt dann vielleicht auch noch die ganze Elfen-Story kriegst mit Sonnenfalken-Elfen und Lady Varsh und alles.
Ja, du hast ja Lady Varsh und den Szenarius-Zirkel und so weiter.
Ja, ja, ja. Dass sie das da vielleicht nicht, ja.
Schwierig. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, also wenn ich jetzt vom RPG ausgehe, wirkte das schon so, dass Chris Metzner in diese Richtung hätte gehen wollen. Es kann halt sein, dass er überstimmt wurde von anderen Argumenten. Ist ja jetzt nicht so, dass der ja auch alleine die Richtung bestimmt, was solche Sachen angeht.
Nee, die haben sich da mit Sicherheit. Vor allem, er hatte ja auch nur einen Blick drauf und ich habe Chris Metzen, denke ich mal, ich schätze ihn so ein, dass er schon sich andere Sichten reinzimmert, damit der die beste Sicht für das Spiel halt rauskommt. Ja. Wo man hingehen muss. Ja. Oh. Ich weiß nicht, wie es. Ich meine, man kann immer so hätte, wenn, aber Fahrradkette, ne? Aber ich stelle mir immer so vor, wie wäre so eine Erweiterung vielleicht eine damals schon zu, also so Burning Crusade als Unterwassererweiterung, wenn du jetzt recht hast, ne? Zinashari und Nasyatar und das alles wäre gekommen. Wie wäre es damals gewesen? Wie schlecht? Also, ich meine, Vashir war ja schon mit Cataclysm unglaublich problematisch. Ne, wegen den Techniken und
ja, viele den konnten Sichten. Da nicht so drauf.
Genau, wegen dem dreidimensionalen und so also Scheiß.
Ich mochte es, aber ich weiß, dass viele viel Probleme damit hatten.
Ja, es ist halt wie das Drachenreiten. Es ist geil, aber trotzdem kann es nicht jeder benutzen. Und boah, stell mal vor, das wäre dann damals schon gekommen. Mit den damaligen technischen Möglichkeiten.
Halt die BFA-Lösung halt perfekt mit den, okay, der Gezeitenstand von Golgonef hat das Wasser halt einfach weggemacht. Mhm. Das ist halt die perfekte Lösung, um das in den Griff zu bekommen.
Ja, aber ja. Das ist Cheatcode, auf jeden Fall. Übrigens, den wissen wir auch noch nicht, wo er gerade ist, ne? Nur mal so.
Der Gezeitenstein, ja. Der ist abhanden gekommen. Alle Säulen der Schöpfung ist die Frage, wo die sind.
Ja, aber bei dem ist ja wirklich, dass der in Nagerhand ist. Das haben ja, was war das? Irgendeine Aussage hatten wir mal gekriegt, glaube ich, ne? Von den sich streitenden Nagas oder sowas, ne? Irgendwas war doch da. Der Sireninsel oder so gewesen? Ja. Ich weiß das nicht mehr genau. Da war auf jeden Fall was
gewesen. Da gab es auf jeden Fall eine Andeutung, dass sie zumindest versuchen, den in die Finger zu bekommen.
Ja, genau. Ja, wild. Ja, aber geil. Also, ne, into the Maelstrom bedeutet mir auch irgendwo ein bisschen, wären da reingegangen in den Maelstrom. Das heißt vielleicht doch sogar die Domäne Tiefenheim.
Pass auf, ich hab jetzt mal so einen richtig krassen Take, ne?
Ich hab den Aluhut gleich auf, ja? Gib ihn.
Ja, okay, pass auf. Chris Metzen auf der BlizzCon. Da hat er gesagt, als es darum ging, welches Thema halt die nächste Expansion haben soll, da hat er von den Early Mythic Ideas gesprochen.
Ja.
Und jetzt haben wir mit dem Weltenkern und Azor zu tun. War die Idee bei Into the Maelstrom, wir stürzen in den Maelstrom und landen im Weltenkern von Azor direkt? So früh?
Ich weiß nicht. Ich glaube, also wenn, um jetzt nochmal die Weltensäule aufzuschöpfen, unter der Weltensäule müsste ja, also wenn wir noch tiefer von Tiefenheim gehen, müsste ja quasi da irgendwie das kommen. Der Kern. Azeroth.
Ja.
Das müsste ja irgendwo darunter sein. Ich glaube sogar, dass Tiefenheim so eine Art erste Interpretation davon war. Aber ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Also, nee. Das Ding ist halt, es ist immer so schwierig zu sagen, wie viel damals schon da war an Gedanken und wie viel nicht.
Ja, das ist unglaublich schwierig.
Ne, das ist halt sehr, sehr schwierig. Natürlich, also vieles Konkretes ist erst heute da. Da sind wir uns über einig, da müssen wir nicht drüber reden. So. Aber so dieses Grundsätzliche, was ist Azeroth? Und was haben die Titanen möglicherweise mit Azeroth gemacht? Auch wenn das noch nicht erzählt worden ist, dass das grundsätzlich in den Köpfen der Autoren vielleicht schon da war.
Ich glaube sogar, dass sich das geändert hat.
Ich wäre mir nicht sicher.
Ich glaube eher, dass sich das schon ein oder zweimal geändert hat.
Ja.
Denke ich mir sogar ganz, ganz sicher. Ich glaube, Chris Metzen hat heute eine ganz andere Auffassung davon, was Azeroth und wie die Hülle um Azeroth selbst ist. Ich glaube nicht, dass damals, sagen wir mal, bis Cataclysm, glaube ich nicht, dass Chris Metzen die Idee hätte, dass eine zweite Schicht um Azeroth drum gebaut wurde. Ich glaube nicht, dass das Chris Metzens war, sondern vielleicht war das von Alexa Frisabi oder von Steve Denusa. Und er adaptiert das jetzt und findet das vielleicht ganz geil. Ich glaube, dass Chris Metzen einen Fake-Himmel wollte. Das glaube ich. Aber er wollte keine zweite Hülle, oder er hatte keine zweite Hülle irgendwie im Kopf gehabt, damals schon.
Ja, könnte sogar von noch jemand, also wie zum Beispiel Kozak oder Kozak, ich weiß nicht, wie ausgesprochen wird,
Dave Kozak,
stammen. Ja. Genau, der ja auch an den Chroniken mitgearbeitet hat, weil ich glaube, da war das erste Mal überhaupt die Rede davon, dass die Säulen der Schöpfung benutzt worden sind, um die Landmassen nach Vorstellung Titan zu formen. Das war, glaube ich, vorher nicht so in der Lore etabliert.
Ja, ich meine, im Allgemeinen musst du natürlich sagen, dass es gibt ganz viele Möglichkeiten. Ne? Chris Metzen hat damals natürlich auch sehr viel mit Christy Golden abgehangen, mit Knark abgehangen. Die beiden waren sehr wichtige Schreiber. Nicht nur die Romane haben sie damals viel mitgeschrieben, sondern die haben auch in World of Warcraft ja viel mit gemacht und geschrieben und geholfen tatsächlich dem Lore-Team damals. Also das kann natürlich schon da so ein allgemeines Zusammenhängen gewesen sein und gesagt haben, nee, wäre doch jetzt geil, wenn wir das so und so machen, ne? Das sowieso.
Ja, also gerade die Drachen wurden auch sehr stark von Knark mitgeschrieben.
Ja.
Und viele Sachen, die wir über die Drachen heutzutage wissen, kennen und annehmen, stammen von Knark.
Ja. Ja, also, Drachen zum Beispiel und zum Beispiel alles, was so Verlassene und sehr viel Horde-lastig kommt, kam von Sarah, mir fällt der Nachname nicht ein. Sarah.
Die Quest-Designerin?
Nein, ich glaube, sie ist auch Quest-Designerin, aber hat auch super viele Kurzgeschichten geschrieben. Diese Warners, Kurzgeschichte.
Nee, die war doch von Steve Denusa, oder nee?
Nein, alte. Die alten.
Ach so,
2011 und davor.
Weiß ich nicht.
Ich weiß es gerade auch nur wieder, weil wir bauen ja gerade neben dem In-Game-Buch-Roman, Buch-Archiv, baue ich gerade auch ein komplettes Buch-Archiv von World of Warcraft. Mit allen Kurzgeschichten, mit Comics, mit RPG, mit allem drin. Und da ist mir ihr Name ganz oft aufgefallen, extremst oft. Und dann habe ich mich ein bisschen reingelesen, abends noch im Bett. Und die hat sehr viel early damals geschrieben zu den ganzen verlassenen Shit und so. Also ja, wie gesagt, wir haben eine mannigfaltige Auswahl an Leuten, die damals sich die Köpfe zusammengesteckt haben und gesagt haben, ey, lasst mal was Geiles bauen. Ne? Also eine kleine Anekdote dazu, so ganz Sidequest-mäßiges Wissen am Rande, unnützes. Es hat sogar ein Musiker geschafft, Lore-trächtiges zu bringen. Und zwar war es Russell Brower war es, genau. Russell Brower, von dem hängt ja eins der original ersten Lieder überhaupt im Tonstudio bei Blizzard in Irvine. Und da hatten sie mir erzählt.
Ja, von dem kommt super viel.
Ja, ja, also voll.
Sehr viel der Musik kommt von ihm. Nicht alles, aber sehr, sehr viel.
Ja, vor allem auch die Early Stages, ne? Der ist auch der Hauptkomponist damals gewesen, auch für Diablo und so. Wurde dann jetzt auch ein paar Mal ausgezeichnet, by the way. War auch beim Live-Orchester dabei, deswegen auch bei mir am Arm tätowiert und so ein Shit. Und der hängt da. Und er hatte damals diesen Song gemacht. Und beim Erstellen dieses Songs hatte Chris Metzen eine Idee mit Christy Golden. Und dann haben sie was geändert durch ihn. Ich weiß nicht mehr genau was, das hatten sie uns damals erklärt. Aber das ist auch cool. Also wie gesagt, man merkt schon, die Entscheidungsvielfalt kann auch einfach mal von einer Schnapsidee kommen, weil ein Musiker gerade irgendwie eine Strophe irgendwie macht und sich denkt, ja, das passt doch jetzt ganz geil, wenn wir doch mal, was weiß ich, die Orts von da nach da shiften, ne? Ja, ist doch geil, oder?
Ja, klar.
So ist cool.
Ja, klar. Ja. Nee, da, also, ich hätte so gern... Manchmal würde ich gerne Mäuschen spielen.
Ja.
Weil gerade dieses Thema ist für mich immer so ein Mysterium.
Ja.
Weil ich bin auch der Auffassung, natürlich sind viele Ideen über die Jahre gereift, neu hinzugekommen oder wurden umgeworfen. Aber gleichzeitig bin ich mir sicher, weil wir auch immer wieder Hinweise darauf finden, dass manche Ideen, die erst heute ins Spiel kommen, schon von damals sind. Wir hatten jetzt erst Undermine. Und Undermine steht von 1999, hatte irgendwie Chris Metzen schon eine Skizze dazu gemacht und so.
Ja, auch mit Motherload hat er ja schon mal angebracht gehabt, ne? Damals aus Alex auf Fisabi, mit Kesan gab's ja dann schon. Also immer wieder Referenzen. Ist genau was wie Tellabim. Tellabim ist uralt. Wird jetzt irgendwann mal kommen. Ja. Ne? Das ist halt geil, so. Und wir haben immer wieder so richtig geile Hints halt darauf, wie die Hochzeit von Talisra und Lothrema Theron, die ihre Einladung gekriegt haben, irgendwie ihre Flitterwochen auf Tel Abib zu verbringen oder so ein Shit. Sowas ist halt mega cool. Das ist schon tatsächlich sehr, sehr, sehr geil. Aber ja, das Interessante ist halt, wo sind wir hingekommen? Aber ja, so Mäuschen spielen würde ich gerne. Deswegen verstehe ich auch nicht immer die Leute, die wirklich die Chance kriegen, mal ein Lore-Interview zu führen, was ja wirklich im Vergleich immer relativ wenig ist, weil klar, Lore ist jetzt nicht so groß. Ja. Aber dass die da nicht mal so Dinge nachfragen, ne? So Existenzsachen. Ja, das ist wie, als wenn ich mit Einstein, ich dürfte mit Einstein reden und ich würde ihn aber darüber fragen, so, ja, aber wie hat denn jetzt der Apfel geschmeckt, den du in der Hand hattest? So, weißt du, was ich meine?
Ja, ich verstehe, was du meinst.
Erklär mir den Hintergrund.
Also, eine typische Frage in solchen Interviews ist ja, worauf freust du dich im nächsten Addon am meisten? Dann denke ich mir jedes Mal so,
bitte, was soll der machen?
Die Frage.
Ja, oder wer wird Endboss? Hä? Ja, das sagt er dir jetzt in dem Interview ganz sicher.
Oder so Fragen, wo du ganz genau weißt, da werden sie jetzt nicht drauf antworten. So Sachen wie, keine Ahnung, was hat Xalatas vor? Und dann kommt irgendwie sowas. Ja, das wird sich im Laufe der Geschichte entfalten. Natürlich sagen die das. Das wäre komplett dumm, wenn die das sagen würden.
Ja, manchmal denke ich auch so, okay, was? Ja, gut, ja. Aber um jetzt mal mehr wieder Richtung Classic, wir haben ja hier Classic Special Edition, quasi zur 111. Folge, by the way, ne? 111. Folge. Ist schon
1-1-1.
Ja, genau, Triple One. Was ist denn
für... Schnaps trinken.
Ja, nee, ich trinke keinen Alkohol, das ist scheiße.
Ja, gut.
Ich muss Zero saufen. Was ist für dich in Classic jetzt hier... So, die krasseste krasseste Story Arc. Also, was ist so, wenn du jetzt, wir haben ja einen Classic Mara Story Arc, sagen wir mal, die Defiers. Wir haben das mit den Ogern in, was weiß ich, an mehreren Stellen. Wir haben das mit dem Teufelswald und sowas. Mhm. Was ist für dich, wo du sagst, in Classic, das ist geil?
Also, es gibt zwei Sachen, die ich in Classic sehr, sehr geil finde. Eins, da sind wir im Levelbereich auch ungefähr jetzt. Und das ist tatsächlich das mit den Defiers oder Defiers in Westfall. Ja, es war so eine Standard-Story, die auch viele Leute kennen. Aber ich finde die sehr interessant. Also in vielerlei Hinsicht auch lehrreich und moralisch interessant, auch politisch relevant. Mhm. Viele Leute glauben ja irgendwie, WoW hätte erst in der Neuzeit entdeckt, politische Statements zu machen oder so.
Ja, voll.
Nee. Ich finde gerade das mit den Defiers und Westfall ist eine politische Geschichte einfach.
Ja, auch die Scharlachroten. Die Scharlachroten und die Fiers sind wohl das. Das sind wohl die politischen Statements 2004 gewesen. Ganz wild, auf jeden Fall, ja.
Ja, also bei den Fiers geht es ja darum, dass Arbeiter einfach nicht bezahlt worden sind. Mhm. Und dann gibt es halt Redeführer, die halt sagen, was soll die Sauerei? Und die haben natürlich einen Punkt, aber gleichzeitig ist es auch nur ein Ziel. Das ist nicht so stumpf, sondern es geht dann auch darum, dass einige dieser Redeführer halt dadurch auch gewisse Macht entfalten, dadurch, dass sie kriminelle Strukturen aufbauen. Die wollen sie auch nicht mehr loslassen. Das ist ja natürlich das Problem für das Königreich Sturmwind, weil es eben nicht nur um die Besserung der Zustände geht und so, sondern naja, da sind halt jetzt mittlerweile einfach kriminelle Strukturen gewachsen und die kriegst du auch nicht mehr so einfach weg. Mhm. Das ist so eine mannigfaltige und so interessante Storyline aus meiner Sicht. Ich finde das ganz, ganz groß, ehrlich gesagt.
Ja, auf jeden Fall. Und zeigt ja auch wirklich super viel, ne, vom menschlichen Abgrund, ne, Edwin van Cleef, der dann ja auch böse wird und nicht nur er, andere, die ihn noch dann halten wollen und sagen wollen, ey, nee, jetzt rücken wir hier aber schon zu sehr ab ins Kriminelle und dann werden die ausgeschlossen, dann ist ja noch teilweise eine andere Abspaltung passiert, Leute, die dann von hier zum Syndikat sogar rüber sind, von den Defiers, weil die Defiers denen zu crazy waren und sie ausgeschlossen haben und so. Das ist ja wirklich eine riesengroße Sache, die auch immer mal wieder weitergeführt wird, was ja auch super geil ist. In Legion, in der Schurkenklassenhalle wird sie weitergeführt und dann in Dragonflight durch die Mensch-Tradition-Questreihe. Mega gut, ja. Ja.
Und es ist für mich ein Beispiel für eine sehr, sehr komplexe Story, die gleichzeitig nicht nötig hat, so abgedrehtes Zeug zu machen. Also hier geht es nicht um Götter, Magie und hast du nicht gesehen, sondern die Komplexität baut sich einfach nur durch gutes Storytelling auf und durch, die Bedingungen, die drumherum geschaffen worden sind.
Ey, und es ist nahbar. Es ist absolut nahbar.
Ja, genau.
Es ist nicht der fancy Mega Lich King oder so, sondern es ist, du fühlst dich, wenn du das questest, halt auch wie ein Level 20er Bob, der halt dementsprechende Aufgaben bekommt, ne? Und noch nicht der krasse Onyxia-Schläger ist.
Genau, und du kannst halt, wenn du da durchquestest, und wenn man das ernst nimmt, was die NPCs da so erzählen und so, man kann halt sagen, yo, ich verstehe, warum ihr sauer seid. So wäre ich vielleicht auch.
Ja, genau. Du kannst es nachempfinden. Ja, genau. Du kannst es nachempfinden und du schlägst dich auf eine Seite. Du emotionalisierst dich mit denen und schlägst dich auf die Seite. Und musst die aber bekämpfen und so. Das ist, du hast halt einen Twist in dir drin, deswegen. Das ist, ist insane. Insane gut, auf jeden Fall, ja. Insane gut gemacht. Ja. Also das ist ein guter Pick, auf jeden Fall. Das ist ein sehr guter Pick.
Aber ich habe noch eine.
Ja.
Weil die andere ist halt eigentlich erst am Ende interessant. Und das liegt dann auch wieder daran, einfach weil es einfach so mit meinem Lieblings-Lore-Thema ist. Und das schlägt auch immer wieder durch, glaube ich. Und das ist das Ende vom Dungeon Uldaman. Wenn man die Scheiben von Norgannon findet und wenn es darum geht, dass die Trogs eine destabilisierte Matrix haben und angeblich auch Titangeschmiedete waren und was bedeutet das jetzt für die Existenz der Zwerge und so weiter. Weil das ist dieser ganze Hintergrund mit den Titanen, die halt immer irgendwie ihre Finger mit im Spiel haben und wo du genau das machen kannst, warum es diesen Podcast gibt. Du kannst dich hinsetzen und locker 2 Stunden über diesen Inhalt von den Scheiben von Norgannon am Ende vom Dungeon Uldaman sprechen. Und das finde ich geil.
Im Ernst, wenn wir irgendwann mal eine Auszeichnung von Blizzard kriegen, weil der Lorewalker der erfolgreichste Lore-Podcast weltweit ist, ne, dann will ich von denen einen Plattenspieler haben, auf dem die Scheiben von Norgannon laufen und uns irgendwas erzählen, weißt du? Irgendwas trällert da einfach runter. Und wenn die Scheiben von Norgannon einfach nur die Best of 100 Azeroth waren oder so ein Scheiß. Alter.
Stell dir mal vor, Alter, ich hab so eine geile Idee, die muss ich jetzt pitchen.
Ja, komm.
The Last Titan Collector's Edition. Die Last Titan Collector's Edition hat Schallplatten dabei, die heißen Scheiben von Norgannon und da ist Lore drauf.
Boah, ja, das wäre für uns mega geil, aber das würden sie niemals bringen. Niemals. Niemals.
Ich müsste mir einen Plattenspieler kaufen, ich sag's, wie es ist.
Ey, sofort. Sofort. Ich meine, generell, wir haben ja nicht nur die Scheiben von Norgannon, wir wissen ja, dass die Scheiben, dass ja generell so Scheiben genutzt wurden, um halt Sachen zu speichern. Wer weiß, was in Uldur vielleicht noch an Speichermedien so rumliegen, die, von denen wir gar keine Ahnung derzeit haben.
Ja, aber du hast ja auch in Uldir zum Beispiel der Boss mit den Loa-Gedöns, wo sie versucht haben zu untersuchen, ob Lore und alte Götter irgendwie zusammenhängen. Da sind ja auch diese Scheiben an den Rändern des Bossfights und eine von denen ist ja auch defekt.
Ja, genau.
Ja, das wäre jetzt auch ein Beispiel, wo solche Scheiben vorkommen.
Wie gesagt, so Scheiben hast du auf jeden Fall. Von da an hast du wahrscheinlich jede Menge, was da so wäre. Aber ja, dein Pick ist interessant. Auf jeden Fall Uldaman ist wahrscheinlich für die meisten aufgrund der Zone, wo es auch ist, die wohl trockenste Sache von Classic. Und die Trogs und Zwerge, da musst du schon deep reingehen, um da mitzukommen. Auf jeden Fall, das ist schon was für Deep Lore-Inhaber. Aber ja, die Scheiben sind eine fette Sache. Und wollten ja eigentlich auch noch mal richtig auserzählt werden. Also Steve Denusa wollte sie anscheinend richtig auserzählen. Leider ist er nie dazu gekommen. Ne, mit der Uldaman Dungeon und dann mit Tür und so. Und wir hätten wahrscheinlich mehr gekriegt, aber ja, schauen wir mal, was dann noch daraus passiert und kommt. Ich glaube, jetzt ist ja eher mau, glaube ich. Weiß ich nicht.
Ja, Stand jetzt ist, wir warten mal auf The Last Titan und dann gucken wir mal, was mit Tyr und Odin und Co. passiert. Und Archedas und so. Archedas wird immerhin jetzt in The Wolf Inn so oft referenziert, dass ich mich frage, so, langsam könnten wir den mal besuchen eigentlich.
Ja, das schon. Also eigentlich hätten wir den schon mal längst besuchen sollen, ne, quasi. Aber sie gehen schon wieder in Midnight jetzt so wieder in die andere Richtung, dass ich mir denke, boah, weiß ich nicht. Sie gehen nicht deep genug da rein. Es ist auch nicht die Zeit dafür, weil irgendwie müsstest du anstatt der World Source Saga mit 3 Add-ons irgendwie 6 Add-ons machen, um das alles richtig auszuerzählen. Ja, genau, und die Infos, die Elisande von den Scheiben bekommen hat, auch ganz wichtig, ne? Dieser eine Auftritt von Elisande, da mal kurz Ende Dragonflight, wo du dir denkst, ja, okay, und jetzt bitte was? Ne?
Also ganz, Elisande, ja
ganz sehr, wild. Ja. Ganz, ganz wild. Ja. Nee. Meine sind, by the way, ich frag mich jetzt selber einfach auch.
Ja, frag dich selbst.
Ja, frag mich selbst. Mein Witz, oder was ich am meisten ist, ist die Geißel und Scharlachrot. Alles nördliche Lordaerons ist so eine deep geile Geschichte. Gerade wenn du so von diesem Struggeln der Verlassenen ausgehst und den Hass der Scharlachroten, die Agentum-Dämmerung, die dazwischen steht, das Land, was sich wehrt. Boah, so gut. So gut. Und dazwischen halt so die kleinen Schicksale, ne, wie meine Lieblingsquestreihe. Die durfte ich jetzt tatsächlich vor ein paar Wochen machen. Die Questreihe rund um die Pamela. Red Pine, glaube ich, ne? Red Pine hieß die ganze Familie. Red Pine. Ich glaube,
das kann sein.
Da gibt's welche in Winterquell, gibt's welche in überall. Und das ist ja eine riesengroße Geschichte. Die habe ich jetzt letztens nochmal offstream einfach so mal komplett durchgespielt. Das ist so, das vermisse ich heute ein bisschen. Sowas vermisse ich heute ein bisschen. Die können geile Single-Stories erzählen. Dragonflight, die blaue Drachengeschichte ist mega. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Auch das von Bane ist eine Single-Story, die absolut insane war, aber viel zu pompös, viel zu groß. Ich hätte gerne mal wieder so eine kleine Questreihe, die aber trotzdem emotional heftig ist.
Ich finde, The Wolf Inn hat auch eine richtig, richtig starke emotionale Questline, wenn du das so ansprichst. Und zwar der Irdene, der sterben will.
Oh ja.
Auf dem Meer
mit der Demenz.
Ja, und der dann dement wird und teilweise vergisst, was er machen will und wer er ist und so.
Ja.
Es ist ja genau sowohl Demenz als auch der Wunsch nach, er will einfach sterben, also Todeswunsch.
Ja. Ja, aber genau das meinte ich damit. Genau, und ja, die hatten wir in TWW. Das stimmt wohl. Die ist crazy. Und das ist klein. Das ist Zeit. Das ist klein. Das kriegt nicht jeder mit. Wer es mitkriegt, der weiß Bescheid. So, wenn du in dem Club bist, diese Quest gespielt zu haben, dann weiß man halt immer sofort, ne? Das ist schon crazy. So, dass so
und
Feeling,
das auch gelesen zu haben, das muss man ja lesen. Das ist ja das Problem. Wenn du dich einfach nur durchklickst, raffst du gar nicht, was für einen krass emotionalen Ritt du da eigentlich gerade machst.
Voll. Und ich glaube auch, man hat ja einige Menschen dann so mitbekommen. Ich glaube, das hat einige Menschen richtig gepackt. Richtig gepackt. Gerade wenn du vielleicht halt natürlich eine Demenz, gerade kranke Mutter, Vater oder sowas in der Familie hast. Ich glaube, du hast geheult, bei der Quest. Ich glaube, da hast du geflint. Weil die geht schon wirklich sehr, sehr detailreich rein und mit den Feelings. Bin ich auch mal gespannt, ob wir irgendwann noch mal mehr zu dem Kernweg und dem Archiv bekommen. Also dem Archiv der Irdenen.
Das Archiv weiß ich nicht. Kernweg schon eher, glaube ich. Aber das Archiv,
Ja.
Ich meine, es hat das Potenzial, aber ich glaube es irgendwie nicht.
Mal anders direkt noch gefragt. Wie soll ich das jetzt am besten fragen? Du spielst ja jetzt auch seit, fast einer Woche. Nein, ist keine Woche noch nicht, ne? Wir sind 4 Tage oder so. Ne? Es fühlt sich irgendwie schon wie 5 Wochen Samstag, an, keine Ahnung. Seit Samstag spielst du jetzt Classic. Du spielst das erste Mal Allianz-Seite Classic. Hast du ja noch nie gespielt gehabt. Aber hast du denn, also merkst du gerade irgendwie, wir wissen beide, dass Classic und Lore schwierig ist, ne, sehr viel nicht auserzählt, irgendwas angeteased, ne, zum Beispiel hattest du letztes Mal ein geiles Beispiel gebracht mit den Lepra-Gnomen, ne, Heilmittel, und dann wird die Quest einfach nicht weitererzählt oder so. Hast du denn das Gefühl, dass das moderne WoW Classic gebrauchen könnte. Also ein bisschen mehr Classic wagen sollte. Entschleunigung und sowas.
Ja, also es gibt viele Dinge, die mir an Classic gefallen, muss ich sagen. Vieles auch nicht. Ne? Gerade dieses Quest End einfach mal mittendrin. Manche sind auch sehr, also aus Gameplay-Sicht halt todeslangweilig. Also damit meine ich nicht töten und sammeln, sondern eher dieses, oh, das schickt dich an das eine Ende der Karte, dann wieder zurück und dann wieder hin. Das ist so,
ja.
Was soll das? Ne, also es gibt auch sehr viel Blödsinn. Was ich ganz schön finde, ist, also Retail hat das noch, aber ich finde es irgendwie in Classic besser transportiert und ich weiß nicht warum. Nämlich dieses, die haben ein lokales Problem hier, das bedroht nicht immer die ganze Welt, nicht mal immer die ganze Region, aber irgendwie muss sich jemand drum kümmern und dann macht das mal. Und in Classic ist das, glaube ich, deshalb vielleicht besser transportiert, weil ich weiß nicht, in Retail denkst du dir immer so, wenn du so eine Quest bekommst mit töte 10 Bären, dann denkst du so, hä, wir müssen doch gerade Xalatas aufhalten, warum töte ich jetzt 10 Bären? In Classic hast du diesen Gedanken nicht mit, wir müssen gerade die Vernichtung der Welt aufhalten.
Ja, weil in der Theorie heißt, in Classic hast du das.
Raum für Belangloses.
Ja, das ich wollte gerade sagen, boah, nee, du hast das doch in The War Within mit zum Beispiel oben diese Bienen, ne, bei dem Dungeon drumherum, aber nein, im Endeffekt ist das wegen den Nerubern und wegen Xalatas. Dann habe ich gedacht, boah, in Freyholz, da hast du doch da unten diese Mine, die, wo auch, ja, so Pflanzen und so. Nee, im Endeffekt ist das tatsächlich auch wegen Xalatas. Alles ist wegen der. Kommt vielleicht auch daher, ja, in den letzten Add-ons von Spielern, wie gesagt, ich kann das ja immer selber nicht so nachempfinden, weil ich liebe einfach immer jeden Tag WoW so, ich habe da immer nicht so das Problem, aber kommt vielleicht daher diese Überdrüssigkeit unserer Villains, unserer Bösewichte, weil alles immer auf die zurückzuführen ist?
Könnte damit zusammenhängen? Ja, vielleicht. Also, ich kann auch mir auch vorstellen, dass man das richtig geil findet, wenn man den Bösewicht geil findet. Aber angenommen, du findest den Bösewicht scheiße. Dann bist du ja nur abgefuckt die ganze Zeit.
Ja, voll. Ja, aber überleg mal, guck mal, du gehst jetzt mal nach Heilsturz. In Heilsturz haben wir die Story von den paar Dudes, die sich der Lehre angeschlossen haben. Also ergo, auch da steckt Xalatas hinter. Stell mir vor, die hätten aber einfach so ein bisschen rebelliert, weil die kommen nicht klar, weil die hätten vielleicht mal ein bisschen mehr die menschlich. Wir hatten ja vorhin thematisiert in Classic diese Menschlichkeit, die sie rüberbringen und so dieses Geerdete mit den Defias und so, mit denen du dich packen kannst. So, ich glaube, wir Spieler hatten selber in The War Within ein Gefühl der Beklemmung. Nach den Zaralek-Höhlen in The War Within, durchgehend in der Höhle, Heilsturz, eigentlich wunderschön, aber voll in der Höhle. Was ist, wenn sie bei Heilsturz halt einfach so diesen bösen Arc gebracht hätten, dass Menschen sich abspalten, weil sie mit der Kirche oder mit dem Glauben oder mit Ferien, was auch immer, Anführern da, nicht konform gehen, weil sie langsam aus der Höhle raus wollen. Einfach, weil sie klaustrophobisch irgendwann mal langsam werden oder sowas. Ne? So, ich muss hier raus. So dieses Bedrängungsgefühl. Komme ich jetzt gerade drauf, weil Greenland 2, ich weiß nicht, ob die Filmreihe kennst, Greenland 1, Greenland 2, da geht der zweite Teil nämlich auch genauso rum. So, die sind eigentlich safe, aber die müssen jetzt raus, weil man muss mal weg so. Und das hätte ich bei Heilsturz ziemlich geil gefunden, anstatt dass Xalatas da auch wieder an allem schuld ist, dass da irgendwer Intrigen schürt, sondern einfach dieses Menschliche,
die kommen nicht mehr
klar miteinander. Ne? Steckt mal bitte, ich meine, steckt mal uns 200 Streamer hier aus dem Event für die nächsten 10 Jahre zusammen. Ey, ich sag da überleben 10. Höchstens.
Ja.
Höchstens 10. Also das ist schon,
Ja, also man hätte auch viele Storylines schreiben können, die halt einfach nichts mit der Hauptstory zu tun haben. Das, was du meinst, Beklemmung, innere Konflikte, politische Unruhen, Nahrungsknappheit. Es gibt ja auch ein paar Quests, die mal so ein bisschen aus der Reihe tanzen und die feiere ich dann komplett. Wie zum Beispiel dieser eine Magier, der versucht, sein Portal in die Heimat aufzubauen. Das sind irgendwie nur ein paar Quests oder so. Aber das ist für mich ein absolutes Highlight beim Questen. So.
Ja, und es ist ein richtiger True Crime. Ne? Wer den da tötet und so, das ist ja voll so, ja geil. Auch das, wenn das doch, guck mal, man geht ja im Endeffekt hinten drauf und denkt sich so, ja, okay, die töten den, weil Xalatas will nicht, dass die Heilsturz irgendwie das Arati-Imperium um Hilfe bitten können oder was auch immer. Ist ja ganz egal. Aber wenn die das so rausgebracht hätten hinterher, so als True Crime, dass dahinter halt vielleicht so einer steckt aus Heilsturz, der sagt, der findet das hier ganz geil, weil er vielleicht hier mehr ist, ne, dieses typische menschliche, ich hab's jetzt hier zu was gebracht. Naja, wie bei den D4s, ist ja genau das gleiche. Ich hab's jetzt hier zu was gebracht, ich bin jetzt hier anerkannter, keine Ahnung, Hohepriester in der Dungeon da oder so. Und deswegen bringt der den um. Gar nicht so eine hohe Kacke, ne, wegen so hohem, dass die nicht, sondern der hatte einfach Angst um seine Stellung. So Menschliches da reinpacken, das wäre halt mega gewesen.
Ja. Das, ich glaube, das sind so Sachen, die schätze ich gerade so ein bisschen an Classic. Ja. Das ist nicht so Hauptstory und Bösewicht getrieben und nicht Weltuntergang ist. Mhm.
Obwohl hier schon sehr viel in die Richtung gesettet wird, ne? Wenn du mal überlegst mit Katrina Prestor. Das sind natürlich auch schon so ganz wilde Sachen, die eigentlich ganz Sturmwind brennen sehen will und so. Aber das ist so nebenbei.
Das findet auch statt, aber das bekommst du fast nicht mit.
Ja.
Mit Prestor und Onyxia und König Varian.
Genau.
Also, du musst ja schon.
Um hier das Große.
Sein, um das überhaupt zu wissen.
Genau, das hat sich so geschiftet. Um hier das große Böse mitzukriegen, was im Hintergrund agiert, sei es jetzt von Katrina Prestor, also von Nefarian und allen drum und dran. Und Ragnaros und sowas, da alles im Hintergrund schlummert. Dafür musst du in Classic richtig krass lesen. So wie du in The Wolves richtig krass lesen musst mit dieser Demenz-Quest.
Also, also jetzt, um das mal so als Beispiel zu machen, ne? Jetzt angenommen, die ganzen Streamer, die jetzt so mehr oder weniger das erste Mal richtig WoW spielen, angenommen, die schaffen es alle auf Level 60. Ich wette, keiner von denen könnte nur nicht mal grob erklären, wie Lady Prestor mit Onyxia zusammenhängt.
Ich glaube, die beide meisten wissen, dass das
der gleiche Charakter
genau, ist. Beide, also, niemand wüsste, dass das die gleichen sind, ja.
Genau. Und das ist ja das ist so quasi das Simpelste von Simpeln, um die große Story erstmal überhaupt verstehen zu können. Wir sind noch lange nicht bei, was genau passiert oder so. Und das zeigt, wie im Hintergrund die Hauptstory von Classic ist.
Ja. Ja, ich muss sagen, ich habe in letzter Zeit, ich will nicht sagen leider, das klingt so doof, ich habe aber doch ein bisschen so dieses. Classic hat schon viel gut gemacht. Ich bin zwar auch immer noch der Point und sag, genau wie du, ey, das kann nicht sein, dass da zwei Quests und dann bricht das ab und man hängt dann da und irgendwann in 3 Wochen später, weil wir müssen ja auch mal anders rechnen. Wir hetzen hier ja gerade durch. Was heißt hetzen? Aber wir sind hier schon zügig, weil wir wollen alle 60 werden, weil wir wollen in diesem Event natürlich raiden und es bringt ja nichts, wenn man voll hinten dran hängt. Aber wenn man so an damals Classic denkt und man zockt hier das erste Mal durch, dann hatte man natürlich Wochen dazwischen. Also Otto, normaler Mensch, der nach Schule oder Arbeit hier gespielt hat ein bisschen, der hat ja Wochen gebraucht. Und du konntest dich dann meist vielleicht gar nicht mehr dran erinnern, dass du da schon das mal gequestet hast. Du hast
ein und demselben Gebiet.
Ja, und das ist dann halt voll doof, wenn dann irgendwie so Quests so komplett auseinanderziehen und hängen. Ne? Also das ist an Classic natürlich echt. Aber ich finde auch. Und ich hoffe wirklich, das ist so ein übelster Hoffnungsschimmer für die BlizzCon 2026, dass sie auf diese ankündigen werden, dass sie sagt, so, wir hatten jetzt die Worlds of Saga, wir hatten jetzt alle 1,5 Jahre in der Erweiterung, wir haben jetzt Gas gegeben, alle 8 Wochen im Patch, jetzt treten wir mal die Bremse ein, wir machen von mir aus ein bisschen mehr Reworking hier, Content und so ein Shit, aber jetzt mal ein bisschen slower. Ihr kriegt von mir aus Seasons alle 4 Monate, aber nicht Patches alle 8 Wochen. Ne, die Seasons kann ja, leck mir am Arsch, gib denen alle 4 Monate eine neue Season. Juckt mich nicht. Ich frage mich auch immer, warum muss eine Season mit diesem großen Patch zusammenhängen? Wofür? Man kann doch auch in einem Patch vielleicht 3 Seasons packen oder so. Gib denen unterschiedliche Variationen. Die Dungeons können die jetzt eh immer hin und her mixen. Machen sie jetzt sowieso schon 5-mal. Macht es so, aber gebt uns nicht die dicken Patches so schnell, sondern lass diesen Patch sich entwickeln. Ne, so, Der muss Luft haben zum Atmen, dieser Patch. Und das fehlt mir heute halt voll. Deswegen enjoy ich gerade Classic.
Also was
wie Sau.
Ja, also es gibt noch was anderes, das ist aber jetzt sehr Gameplay-driven und weniger Lore. Und zwar, das hat was mit modern und mit alten Spieldesign zu tun. Und zwar, wenn du dir Retail anguckst oder auch andere moderne Spiele, dann, was diese Spiele häufig machen, ist etwas, das nenne ich immer Karotte vor der Nase.
Mhm.
Du hast immer so, das Spiel gibt dir immer irgendwas zu tun, irgendwas zu leveln, irgendwas zu sammeln, irgendwie.
Mhm.
Ne? Und das Spiel gibt dir vor, was du zu machen hast. Und trotzdem, trotz dass es all das gibt, ist eine durchschnittliche Frage eines WoW-Spielers an einen anderen WoW-Spieler, was machst du gerade in WoW, was kann man noch machen und wie kannst du überhaupt noch WoW spielen, es gibt doch nichts mehr zu tun.
Mhm.
Classic hat nichts davon.
Ja.
Und trotzdem spielen die Leute einfach das Spiel, weil sie gerne das Spiel spielen. Das ist ein anderes Spielverständnis, ein anderes Spieldesign einfach.
Ja.
Das ist,
ja, ja.
Das ist dieser Minecraft-Aspekt quasi. Also Minecraft hat auch keine Karotte vor der Nase. Das ist einfach eine Welt mit einem Spieldesign und die Leute spielen, weil es Spaß macht und nicht, weil dir das Spiel sagt, was du zu tun und zu lassen hast.
Ja, auf jeden Fall. Das
Retail
stimmt.
Sagt dir viel zu viel, was du zu tun und zu lassen hast.
Das stimmt. Und ich finde, klar, du hast in Retail nicht nur die Karotte vor der Nase, sondern du hast 5 Karotten vor der Nase und entscheid dich bitte für eine Karotte, weil die anderen Karotten sind dann weg. Weil du hast ja gar keine Zeit mehr, die anderen Karotten hinterher zu jagen. Das ist leider ein bisschen so das Problem. In Classic wird dir das verziehen.
Du hast richtig viel FOMO auch in
Mittlerweile.
Classic.
Ich war bis Dragonflight jemand, der so übelst verteidigt hat, gesagt hat, ne, so Anfang Dragonflight, na, FOMO, wir haben ein bisschen FOMO, aber du kannst alles nachholen. Du hast am Ende der Erweiterung hast du Zeit. Die geben dir dann immer noch mal so ein halbes, dreiviertel Jahr, da passiert nichts Großartiges. Da hast du Zeit, da kannst du das alles aufholen, ganz locker entspannt. Das gibt's nicht mehr. Das ist vorbei. Der Zug ist weg, ne? Also, da ist die Deutsche Bahn mal pünktlich gekommen anscheinend. Und das ist echt mies. Ja, das
ja. Und das ist auch so krass getaktet vom Tempo.
Ja.
Also, du hast ja diese ganzen Events, die stattfinden in-game, die du dann alle abfrühstücken kannst, wenn du das alles mitnehmen willst und so. Du hast quasi permanent zu tun, die ganze Zeit. Und du bist immer so in Zeitdruck und jetzt noch das.
Ah, ja.
Und dann liest du am besten noch irgendeinen Guide nebenbei, um irgendwelche Sachen zu exploiten. Und alles, das ganze Spiel ist so hektisch geworden, wenn du verstehst.
Ja. Ja, weil ich glaube, hektisch wird es sowieso wegen dem Seasonal. Aber ich finde, die sollten das Seasonal nicht koppeln halt an das Rest des Games. Ich glaube, dann würde es okay sein, ne? Auch, wie gesagt, ich glaube, weil es auch gerade steht, jahrelang haben Leute gejammert wegen zu wenig Content. Hab ich nie. Also, ich verstehe, ich habe immer wieder gehört, manche Erweiterungen haben sich ein bisschen in Länge gezogen, ja. Dies, das. Aber das waren immer mostly, weil dann ein Raid ausgelutscht war oder die Season ausgelutscht war und die Gear-Stufen quasi ausgelutscht waren. Und ich glaube, wenn du das separierst, dann haben die Leute ihren Content, die fordern, aber die Überforderung kommt nicht rein. Und das ist, glaube ich, momentan, was sie nicht so gut schaffen in dem Bereich. Da ist Classic gerade sehr enjoyed.
Also ich habe das auch gefühlt damals mit diesen Durststrecken. Mhm. Es gab immer mal wieder Phasen, so Ende Shadowlands,
geil.
Da war teilweise auch wirklich Monate sind ins Land gezogen, wo nichts passiert ist. Da habe ich auch gesagt, das ist ein bisschen so viel.
Mhm.
Aber aus bisschen zu viel Pause zu, okay, ab jetzt alle 8 Wochen ein Patch und immer irgendwelche Sachen zu farmen. Und
ja, und vor allem,
das ist so quasi von 0 auf 100, so, ne? Vielleicht gibt's auch was dazwischen.
Vor allem, wenn du bedenkst, die 5er und 7er Patches, die ja bis Shadowlands damals nur Balancing größere Hotfix gebracht haben, bringen jetzt einfach Full Content. Das ist halt so.
Ja.
Bitte, wie? So wollten wir jetzt auch wieder nicht, ne? Ja, Blizzard, wenn die irgendwie irgendwo reingehen, dann gehen die auch rein, ne? Das ist wild.
Ja, es ist immer so 100% Commitment.
Ja, die Holzwege zu Ende gehen, hat ein guter deutscher Dichter mal gesagt. Nochmal die Brücke Richtung Classic zu schlagen, du spielst das erste Mal Allianz-Seite. Gibt's irgendwas, was du nicht gewusst hast? Lore-technisch?
Das mit den Lepra-Gnomen.
Okay.
Also das ist bisher die einzige Quest, wo ich mich gedacht habe, das schon so früh in der Zone, in Dormoor kriegt man halt eine Quest, wo einer der Gnome eine Idee hat, wie man die Verstrahlung beseitigen könnte und dann besorgt man ihm da die Teile, damit er halt sein Heilmittel bauen kann gegen die Verstrahlung der Lepra-Gnome und dann ist einfach vorbei. Da passiert nichts. Also Ich weiß nicht, ob das vielleicht nochmal Gnomelgan aufgefasst wird. Ich werde es dann ja sehen, ob es da noch irgendwie eine Vollquest gibt, wo man das irgendwie kombinieren kann. Mhm. Aber das ist an mir einfach vorbeigegangen bisher. Ich wusste nicht zum Beispiel, dass es das gibt.
Ich freue mich drauf. Du wirst eine Questreihe haben. Von der habe ich dir mal in einem Lorewalker erzählt. Die wirst du ja noch nie gespielt haben. Oder die hast du noch nie gespielt. Die ist im Bereich Sumpfland dann, in dem Gasthaus, wo ich gesagt habe, da kommt dann auch so eine Titanscheibe und da hast du dann auf einmal so einen Titanhüter, der mit dir spricht. Ich denke, da wird noch einiges kommen, was dich so ein bisschen dann abholen wird.
Überrascht, ja.
Ja, überraschen wird. Glaubst du denn, dass du hier Grundlegendes in Classic bekommen wirst, wo du sagst, boah, da denke ich heute anders drüber? Oder da denke ich dann jetzt bisher anders nicht drüber?
Bisher nicht, weil ich versuche sowieso, also ich glaube, die Lore von Classic sowieso gut zu kennen. Hm. Jetzt nicht vielleicht ein bisschen ins letzte Detail. Hm. Darum geht es jetzt nicht. Also ich weiß jetzt nicht immer, wo welcher Charakter was genau und wie und so, aber die groben Sachen schon. Und ich versuche eigentlich immer Altes mit Neuem zu verbinden, wenn es irgendwie geht. Und das ist meistens möglich aus meiner Sicht. Also fast immer, wenn Leute sagen, das ist ein riesen Retcon, also dass irgendwie Blizzard die Geschichte umgeschrieben hätte, denke ich mir so, nee, eigentlich nicht. Eigentlich wurde nur was dazu geschrieben. Das heißt nicht, dass das andere nicht stattgefunden hätte. Ja, spezifiziert, weitergeschrieben oder dazu geschrieben oder so. Und vielleicht irre ich mich auch und ich finde dann irgendwie irgendwann mal was, wo ich mir denke, das ist mit heutzutage überhaupt nicht mehr kombinierbar. Ja. Aber ich glaube nicht, ehrlich gesagt.
Dann habe ich direkt noch was für dich. Dunkelküste. An der Dunkelküste hast du ja eine Quest oder mehrere Quests. Da gibt es diese sogenannten Dröhnkisten, wirst du bald herausfinden. Und das sind so gestrandete Kadaver an den Stränden. Ne? So überall an der gesamten Küste sind so gestrandete Kadaver. Die kannst du anklicken, sind eine Quest, kannst du dann abgeben. Und das sind mostly Schildkröten. Die großen Schildkröten, die wir erkennen, wo die Tusker mit umherfahren. Und eine Schildkröte weit im Norden, die hat etwas auf ihrem Rücken drauf, was man nicht ganz, finde ich, zuordnen kann. Manche sagen, es ist, durch die Quest liest es sich raus, als wenn es die Naga wären. Vom Aussehen her würde man am ehesten behaupten, dass es gegebenenfalls die Pandas schon wären. Oder eben, dass es die Tusker wären. Mhm. Kennst du das?
Das kenne ich. ich habe ja mal ein Video gemacht über die Ozeane von Azeroth. Ja. Und da habe ich auch über die Schildkröten gesprochen. Und ja, ich kenne diese Theorien mit mit den Schildkröten, dass das vielleicht die Pandaren schon waren, dass das vielleicht die Naga waren. Es gibt auch noch eine Idee, es gibt nämlich Zeichnungen von Goblin-Ingenieurkunst. Mhm. Und dort zeichnet sich ab, dass sie Schildkröten als U-Boote benutzen. Also, dass sie halt so einen Aufbau machen auf den Schildkrötenpanzer, womit die halt U-Boote bauen und dass sie diese, da gibt es auch Lore zu Warcraft 2, dass quasi die Horde die Goblins angeheuert hat, um U-Boote zu bauen. Und damit haben die halt Allianzschiffe angegriffen, beziehungsweise Menschenschiffe.
Ja.
Aber das ist auch eine Erklärung von vielen für diese Schildkröten. Mhm.
Ja. Ich gehe jetzt gerade by the way Sachen durch, die von der Community eingereicht wurden und wo wir die Tage darüber gehört haben. Dann habe ich das nächste. Und zwar auch wieder Dunkelküste, ist aber jetzt nicht unbedingt Retail, Classic bezogen, müsste in Retail halt auch noch so sein oder ist halt allgemein alte Lore. Und zwar haben wir in der Dunkelküste einen Kristall herausragen, einen roten Kristall. Durch den sind
die
Eulen...
Ja, die Quest habe ich angenommen und noch nicht gemacht.
Genau. Durch den sind die Eulenbestien dort ein bisschen, ein bisschen verrückt. Ähnliche Quests gibt es dann hinterher natürlich neben der Exoda das Gebiet. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Ne, die Zweizone der Drenai, wie heißt sie dann nochmal neben Exoda?
Blutmythos-Inseln.
Blutmythos-Inseln. Auch da hast du ja so rote Kristalle, weswegen die Viecher dort ja ein bisschen durchdrehen. Und jetzt war die Frage, daneben, also der Kristall kommt natürlich aus dem Gebirge, wo direkt daneben der Teufelswald ja dran ist. Und Illidan hat damals ja viel Scheiße im Teufelswald gebaut. Könnten wir jetzt vielleicht erstmal auch nochmal einordnen, was hat Illidan im Teufelswald gemacht. Aber glaubst du, dass das Überbleibsel vielleicht davon sind? Oder kannst du dir vorstellen, dass wir auch damals schon eine Kristallthematik hatten, wie jetzt heute? Heute sind ja Kristalle so, ne, Bellamef und Azerid und sowas alles. Was das sagst du dazu?
Also da gibt's ja auch voll viele Theorien bezüglich Ongoro-Krater.
Ja.
Im Ongoro-Krater hast du ja auch die Kristalle, auch schon in Classic. Und da ist ja auch immer die Frage, okay, was hat das mit irgendwas zu tun? Und das ist ja auch schon so eine, auch schon in Classic quasi als Spielwiese Titan zu erkennen.
Mhm.
Also, dass Kristalle in WoW eine wichtige Rolle hatten, auch schon damals, hundertprozentig. Ja. Also, daran führt kein Weg dran vorbei. Da gibt es auch zu viel Zeug zu. Selbst hier, ich spiele jetzt einen Hexer hier gerade in Classic. Selbst die haben ihre Seelensplitter, indem sie Seelen gefangen genommen haben. Dass Kristalle eine wichtige Rolle in der Lore einnehmen, das war schon damals etabliert.
Mhm.
Ob das mit Azeroth zusammenhängt, schon damals, daher habe ich meine großen Fragezeichen dran.
Mhm.
Also seit wann dieser Gedanke aufkam, kann sein, dass er sehr neu ist, ehrlich gesagt.
Mhm.
Aber Elun hingegen, da, wie du gerade richtig sagst, die Eulenbestien werden verrückt. Die Eulenbestien sind streng verbunden mit Elun.
Mhm.
Ongoro-Krater ist auch ein Ort, der offensichtlich vor Leben sprießt auch, und dementsprechend auch eine starke Verbindung zu Elun haben könnte. Da sind auch viele Kristalle.
Mhm.
Mhm. Also vielleicht war die Idee schon mit den Tränen auch von Elun, die auch schon ein Item sind in Classic tatsächlich.
Mhm.
Vielleicht war da schon die Idee, okay, die Tränen von Elun, die haben was mit den Kristallen zu tun.
Und dass man dann
über die neuere Lore, wo wir Elun vielleicht auch mit Azeroth irgendwie in Verbindung setzen können, dass man da dann irgendwie eine Brücke geschlagen hat.
Okay. Ja, klingt gut. Ich würde dann jetzt noch so zum Abschluss, wir haben jetzt eh gleich anderthalb, weil, wie gesagt, das ist was, was ich mal so an Fragen generell auch in Kommentaren immer mal wieder gelesen habe, wenn ich so nach Classic gefragt habe. Der Teufelswald, deswegen habe ich ihn gerade mit reingenommen. Ob wir mal ein bisschen aufbröseln können, was da mit dem Teufelswald los ist. Was da passiert ist, was war da Phase, warum ist der grün?
Warum ist der grün? Ja gut, ein Wald ist häufig grün, aber wahrscheinlich... Eigentlich meinst du das andere Grün.
Ja, so teuflisch grün ist der irgendwie ganz komisch.
Richtig, richtig, ja. Das ist ja die, wie soll man sagen, die vorherrschende Farbe für die Teufelsenergie, also fürs Fell.
Mhm.
Die ganze Story rund um den Teufelswald ist natürlich streng verknüpft mit den Saattüren.
Ja.
Zumindest würde ich da anfangen.
Ja, können wir die Saattür als erstes nehmen. Ist ja auch fast sogar aktive Lore, sogar Saattür. Ist gar nicht so alt, ne? Mit Remix haben wir ja auch nochmal krass Saattür.
Das stimmt, ja. Das geht ja auf Xavius zurück, ne? Also wir sind im Krieg der Ahnen.
Mhm.
Über den wir heute schon mehrmals gesprochen haben. Ist fast schon eines der Themen des Podcasts, könnte man heute sagen, oder der quasi. Ausgabe. Ja, da, also beim Krieg der Ahnen gab es verschiedene, wie soll man sagen, Hauptcharaktere. Ashara als die Königin des Imperiums. Und dann hattest du noch so Malfuri und Tyrande, die waren halt auch da. Also die haben auch damals schon eine Rolle gespielt. Aber die waren, also gerade Tyrande war halt eher als Vorstand der Priesterschaft.
Mhm.
Hier für Elun und die Verehrung von Elun. Und Malfurion war halt der Oberdruide. Aber die hatten politisch noch nicht so wirklich was zu sagen. Oder nee, zumindest bei weitem nicht so viel wie Ashara. Und dann hattest du noch zwei weitere Hauptcharaktere. Das ist Illidan einerseits, dein Hero. und der andere ist Xavius. Mhm. Und damals waren beide eher, ja, Magier, könnte man sagen.
Ja.
Und der Xavius, der war, man kann eigentlich sagen, mit Ashara verbündet.
Ja.
So. Und bei der Legion war es damals so, dass die sehr häufig ihre Anhänger, wenn die gescheitert sind, bestraft haben.
Mhm.
Ich glaube, ein sehr bekanntes Beispiel dafür ist Ner'zhul auch. Mhm. Als Ner'zhul gescheitert ist mit den Orks, dann muss das ja irgendwann Gul'dan übernehmen, aber Ner'zhul wurde dann auch bestraft, indem seine Seele an den Frostthron gebunden wurde und der Frostthron-Eisgletscher auf Arxord geschleudert wurde und er dazu verdammt worden ist, die Geißel zu kontrollieren.
Mhm.
Was auch sehr wild ist, warum macht die Legion das für den Kerkermeister? Aber andere Geschichte.
Ja, wer weiß, was die da irgendwann mal im Plan hatten. Der Primus wird es uns irgendwann bald sagen.
Ja, ich meine, unterm Strich wird der Primus dahinter stecken, da sind wir uns sicher.
Mhm.
Ja, genau, und beim Krieg der Ahnen war es so ein bisschen so, Ashara stirbt ja in Anführungsstrichen, also tut sie ja nicht wirklich, oder sie stirbt, ja, kann man so oder so auffassen, also aber sie wird dann ja zu Nager, weil Ensofi ja dazu macht. Und sie gilt dann so, aber sie gilt als tot. Ich weiß auch nicht, ob die Legion zu dem damaligen Zeitpunkt noch weiß, dass sie noch lebt. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, die Legion geht davon aus, dass sie gestorben ist, als der Brunnen der Ewigkeit explodiert ist. Aber Xavius, da wussten sie noch, der hat es vermasselt. Der war ja immerhin einer derjenigen, die Legion nach Arzort holen sollten. Hm? Und der wurde dann bestraft und wurde zu einem Satyr gemacht. Zum ersten Satyr, soweit ich sogar weiß.
Ja.
Und das ist schon mal grundsätzlich spannend, weil auch da, wenn man sich die Originalgeschichten von damals an durchliest, klingt das so, als würden die Nachtelfen erst, also die zu Saturn gemacht worden sind, wie Xavius, dass der zuerst getötet worden ist und dann erst zum Satyr gemacht worden ist. Aber da war ich mir immer nicht so sicher, wie man das genau zu lesen hat. Ich habe den genauen Wortlaut leider auch nicht mehr vor Augen.
Ja, aber kann ich dir auch nicht sagen.
So, als wären Satyr nicht nur Dämonen, sondern auch untote Dämonen. Aber das ist vielleicht auch überinterpretiert, aber es klingt immer sehr seltsam auf jeden Fall. Genau. Und damit sind die Satyr nach Azoth gekommen. Du merkst, was für eine riesen Story das ist.
Ja, genau. Ich habe jetzt gerade auch gecheckt, wenn ich das losgetreten habe, wie weit eigentlich du ausholen musst, um zu merken, warum die Flüsse dort grün sind.
Ja.
Vor allem, du kannst jetzt auch noch mit der, so. Ich komme jetzt gerade nicht auf ihren Namen, die ewige Jägerin von Illidan, Maiev. Mit Maiev kannst du dann auch noch und die ihrer Schwesternschaft, die haben damit auch noch mega viel zu tun. Weil die ganzen Grabhügel ja da haben. Boah. Ich überlege gerade fassen können.
Das Ding, also, ne, ich habe so erstmal, das ist so erstmal grundsätzlich erstmal der Ursprung der Satyren mit Xavius. Ja. Ich glaube, dass dieser Punkt verstanden worden ist, ist, glaube ich, erstmal wichtig. So. So kommen die da erstmal hin. Dann spielt der dritte Krieg eine zentrale Rolle. Und zwar, der dritte Krieg ist ja Warcraft 3. Und da ist es dann ja wieder so, dass die Legion den Berg Hyyal angreift.
Mhm.
Und das machen die im Wesentlichen vom Westen aus.
Mhm.
Und das ist der Teufelswald. Und das so spielt man das ja zum Beispiel auch im Warcraft 3. Da ist das ja auch so. Die stürmen ja vom Westen da an, zusammen mit den zusammen mit der Geißel, die sind ja da verbündet. Und da greifen die diesen Ursprung mit den Satyren wieder auf. Und die Satyren spielen da quasi eine Rolle, weil das sind dann quasi deren, also für die Legion ist das dann deren Stützpunkt. Da haben sie schon Fuß gefasst, weil da eben die Satyren von noch dem Krieg der Ahnen übrig sind. dass die dort ja, sich sammeln können, formieren können, sich auf die Schlacht vorbereiten können und so weiter und so fort. Und die Präsenz der Satyren plus die Präsenz der ankommenden brennenden Legion im Dritten Krieg, die hat Einfluss, einerseits wahrscheinlich mit aufgrund dessen, was sie da so machen, Rituale vollführen, sich buffen, Portale aufmachen, weitere Verstärkungen hinholen und so weiter. Das hat Einfluss auf die gesamte Umgebung. Mhm. Und nach meiner Lesart hat das diesen Wald, also diese Ansammlung an dämonischen Kräften durch Saturn-Einsatz und Ankunft der brennenden Legion, sowie Sammlungen, strategische Formationen und so weiter und so fort, diese ganzen Energien, die da freigesetzt worden sind, die führten dazu, dass die ganze Natur drumherum mit Teufelsmagie erfüllt worden ist und dieser Wald sich ja, in den Teufelswald verwandelt hat, also dass die ganzen Pflanzen sich quasi ja, auch verändert haben und so ein Mischmasch aus Naturmagie und Teufelsmagie entstanden ist, wodurch ja, der Teufelswald in
ja, genau,
der Form vorzufinden ist, wie wir es in Classic vorfinden.
Was ja hauptsächlich, ich weiß jetzt, ich habe jetzt gerade nicht, hast du Tichondrios genannt?
Nee, den habe ich jetzt nicht konkret genannt. Nee.
Genau, weil nur um das auch nochmal rauszuziehen, der Hauptprotagonist der Legion, der da eben den Teufelswald ummodelliert hat, um eben dann auch, wie Maurice ja schon sagt, auch, oder um es nochmal zu fassen, die Legion, es ist wie die Geißel früher, wer Warcraft 3 gespielt hat. Die Geißel brauchte, um irgendwo bauen zu können, diesen Boden, diesen ja, wie heißt es da, diesen umgemodelten Boden?
Ich glaube, in Warcraft 3 ist einfach nur verseuchter Boden.
Ja, genau. So, ja. Das brauchen die. Und das ist ja etwas, was in WoW sich schon immer durchzieht. Wenn etwas Legion verseucht ist, dann ziehen die raus, dann können die aus diesem Boden und aus all dem, die machen sich quasi, holen sich die Tine Wittler und machen sie gemütlich. Ne, so können die mehr Kraft daraus schöpfen. Und Tichondrios war eben der Nathrosim, der dort für die Legion diesen Teufelswald ummodelliert hat. Und weil ich es gerade sehe, und das kann man natürlich direkt in einem Atemzug irgendwo mit reinnehmen, auch, glaube ich, aus der Macht des Schädel des Gul'dan. Der Schädel des Gul'dan, der lag dort vergraben, mhm, in den, ich weiß gar nicht, in welchem Hügel gerade eben. Ich wollte gerade noch mal googeln, aber bin ich jetzt nicht zugekommen. Ich weiß, er liegt dort in einem Grabhügel, lag er vergraben. Und der Schädel des Gul'dan ist natürlich ein sehr mächtiges Relikt, was er dann auch später Illidan sich genommen hat. Aber mit dieser Schädel des Gul'dan-Macht hat Tichondrios das eben gemacht. Und dann kam halt irgendwann Illidan, hat dort den Schädel an sich genommen, hat sich auch dort verwandelt, by the way. Also im Teufelswald selber hat auch Illidan die Verwandlung gemacht von, ja, wo er die Macht des Schädels des Gul'dan quasi in sich aufgenommen hat und dadurch zum Dämon geworden ist. Er hat ja nochmal einen eigenen Dämon in sich.
War das nicht so, dass Illidan im Grabmal des Sagerers den Schädel von Gul'dan geholt hat? Weil Gul'dan scheiterte ja am Grabmal und ist dort, glaube ich, verstorben. Und dann hat Illidan den Schädel überbracht. Nee, so war das nicht. Warte.
Also Gott, auf jeden Fall hat Tichondrios den Schädel
genutzt. Ich hab das auch nicht mehr genau auf dem. Ja.
Ich guck grad.
Ich krieg's auch nicht mehr richtig auf dem Schirm, wie der.
Stimmt, du hast recht. Der Schädel des Gul'dan wurde gebracht von Illidan an Tichondrios. Ja. Tichondrios hat damit den Teufelswald umgemodelt und Illidan hat dann den Schädel genommen und hat sich ihn gesnackt, quasi einverleibt. Genau, das ist auch das, was du in Warcraft 3 Reign of Chaos spielst.
Ja, ja.
Genau, und das ist auch dann die Geschichte, die ja dann kam. Boah ja, jetzt kann ich mich auch genau an die Warcraft 3 Story erinnern, an die Quest, die dann kommt, denn Illidan denkt zu dem Zeitpunkt, dass er das Richtige tut. Illidan denkt zu dem Zeitpunkt, cool, das
denkt er ja immer.
Ich habe Tichondrios jetzt den Schädel abgenommen und das Einzige, was man mit diesem Schädel machen sollte, ist, ich snack den selber, anstatt kaputt machen oder sowas. Nein, selber snacken, bevor den irgendein anderer benutzt. Und er denkt jetzt, cool, Ich habe euch doch alle gerettet. Ich habe euch doch hintenrum den Arsch gerettet. Und dann kriegt das Malfurion mit. Hm. Und Malfurion ist absolut pissed auf seinen Bruder. Und zwar so richtig pissed auf seinen Bruder. Und da fängt es tatsächlich an, warum die Nachtelfen sich von Illidan so krass getrennt haben. Natürlich wegen ganz viel, was hinterher noch kommt. Aber da, da steigt es. Oder da startet es. Von dem her, ja.
Ja, es hat ja immer mal wieder verschiedene Ereignisse, wo es immer mal wieder schlimmer oder besser wird.
Ja.
Ja. Aber ja, ich kriege das nicht mehr genau auf die Reihe. Also da nicht ganz so voll, wie das mit dem Schiff von Gul'dan war bei mir.
Aber das ist ja das, was du merkst, ne? Wie big, wie huge, wie lang, wie groß, wie breit und in wie vielen unterschiedlichsten Zeitdingern wir hier reden. Alles ist, boah. Enorm.
Ja, aber Tichondrius hat auf jeden Fall eine zentrale Rolle bei der Invasion der Legion im Dritten Krieg gespielt. Er gilt sowieso als einer der Anführer, wenn nicht sogar der Anführer der Nahsresim, außer Denatrius. Und er hat halt auch im Wesentlichen diese Invasion koordiniert, bevor Archimon kam. Und nachdem Archimon kam, war er immer noch der, wie soll man sagen, der oberste Offizier nach Archimon. Entsprechend hat er das auch alles im Teufelswald organisiert und strukturiert und so weiter.
Okay, jetzt habe ich gerade nochmal gegoogelt, um da wirklich sicher zu gehen. Und mir hier wird jetzt nochmal, und ich kann mich nicht genau dran erinnern, aber vielleicht macht das jetzt bei dir Klick. Der Schädel des Gul'dan soll an die Legion gegangen sein, beziehungsweise an Tichondrius gegangen sein, als Arthas das Buch von Medivh sich klauen wollte in Dalaran. Als er den Angriff im Dritten Krieg auf Dalaran gemacht hat, da wollte er das Buch von Medivh sich holen. Und in der Zeit hat Tichondrius den Schädel des Gul'dan aus Dalarans Gewölben an sich gebracht. Und dann hat er es halt in Teufelswald benutzt, um zu modellieren quasi. Also nicht Illidan hat ihn dorthin gebracht. Illidan hatte den, oder er wurde ja vorher genutzt. Und der gelangte dann nach Azeroth zurück, wo dann halt eben die Magier von Kirin Tor sich den in Dalaran wegsnackten oder halt eigentlich hingepackt haben. Ja, aber ich kann mich da. Ja.
Aber ja. Also ich kann mich auf jeden Fall an die Geschichte mit dem Buch von Medivh in Dalaran erinnern. Das ist ja eine Mission, die man da spielt.
Genau. Wo dann auch Sylvanas in dem gleichen Zug stirbt ja Sylvanas, ne? Das ist ja. Nee, nicht Sylvanas, nein. Nein, die ist ja bei Quetzalas. Antonidas stirbt da. Wenn man die Mauern von Dalaran in der WC3-Kampagne dann rein aufsprengt.
Ja, Antonidas wird da hops genommen.
Genau. Ja. Ja, aber genau, im Genauen kann ich mich jetzt auch nicht mehr wirklich. Boah, kann ich mich nicht erinnern. Krass. Aber das ist was, ich müsste mal wieder Warcraft 3 spielen.
Ja, man kann es auch nicht oft genug spielen. So ist es ja nicht.
Das stimmt. So, jetzt habe ich es mir nochmal rausgesucht.
Warte, ich hab hier mal den Abschnitt wegen Schilde von Gul'dan und Teufelswald rausgesucht, parallel. Warte mal, ich lese einfach vor, was im Wiki steht, dann haben wir das abgefrühstückt und haben keinen Quatsch erzählt, hoffe ich zumindest, außer das Wiki irrt sich, was auch mal vorkommt, aber ist eher selten der Fall. Und zwar steht da, Sekunde, wo fängt das an? Hier. Der Schädel wurde Jahre später während der Belagerung von Dalaran vom Schreckenslord Tichondrius gestohlen, zur gleichen Zeit, dass Ardas Minity und Kel'Thuzad das Buch von Minity in ihrem Besitz brachten. Der Schädel wurde von der brennenden Legion benutzt, um die Wälder von Ashenvale und Teufelswald zu verderben. Außerdem verstärkte der Schädel die Kräfte von Tichondrius. Letztlich wurden die Kräfte des Schädels von Illidan absorbiert, der beim Aufnehmen seiner Macht halb Nachtelf, halb Dämon wurde. Okay.
Genau. Ich habe also jetzt auch noch das davor. Hat
den Schädel gestohlen.
Genau.
Und dann stiehlt Illidan den nochmal von Tichondrius.
Genau. Und wie der davor kam, Gul'dan stirbt im Grabmal des Sageras. Genau, richtig. Dort wird er als Trophäe der Schädel mitgenommen und wandert durch mehrere Hände. Schlussendlich kommt er zu Grom Höllschrei, der ihn zu Ner'zhul bringt. Ner'zhul hat damit die Portalpläne. Er hatte ja vor, ganz viele Portale aufzumachen und so ein Shit. Daraufhin hat ihn Todesschwinge gefordert. Mir dämmert das Todesschwinge ja den Kopf von den Schädel des Gul'dan hat. Der ist echt durch alle gegangen, oder? Auf jeden Fall, Todesschwinge hat ihn gefordert, diesen Schädel als Bezahlung und bekommt ihn auch. Dann kommt noch Khadgar, Turalyon und Aleria. Die erobern den Schädel von Deathwing nämlich zurück. Beim Schließen des dunklen Portals lässt Khadgar die Artefakte per Greifenreiter nach Azeroth bringen und so landen sie dann bei den Kirin-Tor, wo sie dann im Gewölbe verwahrt wurden. Also quasi jeder hat ihn mal gehabt. Wirklich. Jeder.
Ja.
Das war ja ein Ding, das ist unglaublich, aber, ne?
Also, das Krasse ist jetzt, was mir jetzt nochmal auffällt, ne? Deine Frage war, was ist im Teufelswald los?
Ja.
Und ich fange an im Krieg der Ahnen und mit Xavius und wie er zum ersten Satyr wurde. Du fängst an mit dem Schädel von Gul'dan.
Ja.
Ey, die Geschichte rund um diese Region ist so
big,
groß und hat so einen langen Anlauf. Man,
vor allem, wenn du mal überlegst, ne? Das ist ja auch nur noch ein Teil. Dann können wir jetzt auch über die ganzen Furborgs oben reden, die knarzen dann. Dann können wir über die Verseuchung reden. Wir haben ja auch eine Verseuchung tatsächlich im Teufelswald, wo wir sowas wie ein smaragdgrüner-mäßiger Albtraum schon mäßig haben. Und sogar sowas wie Ausartungen der Botanik haben. Also du kannst da noch so big werden mit dem Teufelswald und der ist so huge. Da ist so viel passiert und das ist das eine Zone. Das ist eine Zone.
Ja. Ich meine, gut, ja, hat man doch gerade schon beim Vorlesen gemerkt. Das teilt sich teilweise die Geschichte auch mit dem Berg Hiyal und Eschental. Das geht alles so ein bisschen ineinander über.
Klar,
so ein bisschen Spiellogik von WoW, das so voneinander zu trennen teilweise. Aber wir leben in einer sehr reichhaltigen Welt. Und das ist beim Teufelswald gar nicht mal nur eine Ausnahme. Wir können genauso Ewigkeiten über Tirisfall reden, über das Arathi-Hochland, oder über die brennende Steppe. Da ist auch so viel passiert.
Wir werden ja mit Sicherheit noch ein, zwei Folgen hier im Sauerkraut-Event machen. Ich finde es auch gerade gar nicht schlecht. Ihr seid natürlich recht herzlich eingeschrieben, dazu angehalten, in den YouTube-Kommentaren und auch hier im Chat natürlich immer dazu zu schreiben, wie gefällt euch das gerade eben, was wir hier machen. Da wir das noch mindestens zweimal machen. Und wir haben ein bisschen die Kritik gekriegt, ich habe die Kritik auch gelesen, also damit wir da mal auch kurz drauf eingehen, das waren sehr viele Kommentare in letzter Zeit, gerade auch auf Spotify und sowas kam das dann, dass wir nicht so into deep reingehen in diese Midnight-Sachen und wir zwar ein bisschen über Midnight immer reden und uns so ein paar einzelne Sachen und ein paar Storyplots und sowas rausholen, aber da halt nicht richtig reingehen und so. Das liegt halt daran, dass Maurice absolut keine Beta spielt und sich auch so nichts spoilern lässt, außer von mir. Und ich ihn auch nicht wirklich immer mit allem spoilern will. Ne? Es gibt zum Beispiel so ein, zwei Sachen, habt ihr in den letzten Boywalker mitbekommen, wo ich gesagt habe, das will ich dir gar nicht sagen. So scheiße, dass ich das weiß. Ne? Ich ebenfalls. Ich spiele, ich habe die erste Woche auf der Beta noch was gemacht, also für meine Seite. Und seitdem war ich nicht in der Beta drin. Ich spiele sie nicht und ich gucke auch nicht in die Daten. Ich mache gar nichts mehr momentan. Und deswegen sind wir nicht wirklich in den Sachen drin, sondern wenn es rauskommt. Ich meine, klar, heutzutage geht viel darüber, dass die ganzen, dass andere Creator natürlich da voll reingehen und sowas alles. Aber wir beide fühlen das momentan einfach gar nicht. Wir wollen natürlich irgendwo trotzdem nicht den Anschluss verlieren, reden da über ein paar Dinge. Aber wir sind da nicht drin. Deswegen, wenn du jetzt eigentlich dagegen hast, würde ich sogar sagen oder vorschlagen, dass wir uns vielleicht wirklich so, jeder pickt sich ein Gebiet raus, Classic, Pestländer, was weiß ich, wird's wahrscheinlich meine war, so Tirith Fall, Pestländer, Lordaeron, was weiß ich. Und wir gehen mal wirklich ein bisschen so die Ground Basic Lore da durch, weil, wie man merkt, fängst du einmal mit so einer Zone an, wirst du groß. Das wird schon huge.
Ja, ja.
Wenn ihr das jetzt.
Man kann ja ewig darüber reden.
Ja, voll. Wenn ihr das jetzt genauso seht, dann schreibt es bitte, bitte, bitte gerne rein und dann können wir das mit Sicherheit auch in einer Art und Weise realisieren, weil jetzt noch irgendwas zu Midnight aus den Finger saugen, klar, jetzt kommt jetzt bald der Pre-Patch in ein paar Wochen und so, da kann man dann auf jeden Fall auch wieder darüber was sprechen, aber da geht halt gerade auch schwer was, möchte ich behaupten. Ich meine, klar, wir können immer irgendwas rausziehen, aber Ich bin, glaube ich...
Wenn sich was anbietet, können wir das machen. Aber ja. Ansonsten würde ich auch sagen, wir können ja erstmal ein bisschen Fokus jetzt auf Classic Lore legen.
Ich glaube, das interessiert ja die Leute auch gerade.
Im gucken, ob man das auch mit neueren Sachen verbinden kann. So.
Mhm. Ja, haben wir heute eigentlich, glaube ich, ganz gut gemacht. So die Analogie gezogen oder die wie passt das mit heutigen Informationen zugleich. Classic Lore zum Beispiel, Mor'Ladim. Ja, so einzelne Charakter kann ich mir auch vorstellen, dass man sich dazu vielleicht was rauspickt und das ein bisschen bespricht oder so. Ist, glaube ich, ganz geil.
Ja, genau. Man kann halt, ne, weil du kannst das ja immer größer ziehen, so, ne? Mhm. Wenn wir jetzt über, weiß ich nicht, setzen wir über so die hier, kleiner heißt der, glaube ich, die man so sieht,
ja.
Die durch
Dunkel
Duskwood marschiert.
Lauf dann auf den Wegen, halt, wenn du einem aus dem Weg gehen willst. Ja, genau.
Genau, ne? Klar hat der jetzt nicht mega viel Lore, aber man kann das ja immer größer ziehen und sagen, okay, jetzt reden wir einfach mal über Monstrositäten und was sind das eigentlich für Wesen und so weiter und so fort. Und dann, ich glaube, man kann viel Lore auch so über einzelne Charaktere abdecken.
Ja, kann man, glaube ich, machen, sollten wir, glaube ich, machen, weil momentan schafft dieses Event, glaube ich, einen sehr großen Fokus auf Classic. Und ich glaube, momentan sind sehr viele Leute interessiert an Classic. Weil sie halt auch einfach Sachen sehen und diese vielleicht eingeordnet haben wollen oder zu heutigem Wissen eingeordnet haben wollen. Und ich glaube, das sollten wir tatsächlich machen. Mich würde es freuen. Ich rede sehr gerne gerade über die Classic-Sachen, weil die gerade echt cool sind und mir auch gerade sehr viel geben. Dann würde ich sagen...
Und hab da Verständnis, wenn wir kurz mal schwimmen, wie jetzt beim Schädel von Gul'dan, weil... Es sind halt über 30 Romane und ich weiß nicht, wie viele tausend Quests und keine Ahnung, manchmal Quest, ist auch so...
Quests sind wir bei...
Noch mal?
Also Quests sind wir mittlerweile bei, ich glaube, letzter Stand über 39.000.
Ja.
Also nur, um das mal auf der Zunge zergehen zu lassen, wir hatten in Wrath of the Lich King, also zu Zeitpunkt Classic bis Wrath of the Lich King, so viel Text in Quests drin, wie die gesamte Herr-der-Ringe-Saga. Nur mal so, um dann einzuordnen. Das ist big. Also die WoW-Lore ist big. Und deswegen werden wir immer wieder mal schwimmen, gerade wenn wir überhaupt nicht vorbereitet sind. Das wäre jetzt mit dem Teufelswald, da habe ich ihn jetzt auch, oder da habe ich uns ja jetzt auch quasi auf ganz kalter Schulter erwischt. Wenn du da ganz lange nichts zu gemacht hast und deine Hirnstrengungen da hinten im allerletzten Archiv noch kalt sind, ne, dann dauert das halt auch mal, bis man da wieder drin ist und dann bis die Erinnerungen dann mal langsam fliegen. Das wird halt gerade bei sowas passieren. Muss
erst mal wieder darauf kommen, dass von da der Angriff koordiniert wurde und so. Das hat auch erstmal wieder gedauert.
Es ist auch ultra alt, ne? Das muss man ja einfach mal sagen. Wir reden hier über 22 Jahre, 21 Jahre alten Content.
Den so nur 23 Jahre alte Inhalte, das ist doch okay.
Ja.
Das ist doch wie gestern quasi, da muss man sich doch noch dran erinnern können.
Das Krasse ist ja, dass sie gerade eben aktuell sind wieder so. Weißt du, so, das ist ja so, es ist komplett cool. Also wie gesagt, meine Bitte dann an euch da draußen, habt ihr Spezielles? Also wir können natürlich für uns sagen, Maurice zieht sich was raus, ich ziehe mir was raus, aber wir können natürlich auch ganz klar sagen, wenn ihr jetzt in den Kommentaren reinschreibt, boah, nee, das, wie zum Beispiel jetzt Mor'Ladim wäre voll geil, oder was hat mit der Krypta in Karazhan schon in Classic auf sich, oder was hat keine Ahnung, Cholo, warum,
Dalaran,
genau, warum ist da schon Tyrion Fordring und warum tarnt er sich als jemand anders oder sowas? Ich glaube, da haben wir jede Menge. Schreibt uns da, haut uns da die Fragen rein und dann werden wir beim nächsten Mal, können wir da beim nächsten Mal auf jeden Fall voll reingehen. Ich hätte Bock da drauf, weil ich glaube, das ist auch gerade so ein bisschen der Zahn der Zeit. Retro.
Ja. Und für mich, ja, ich finde es auch immer wieder wichtig, sich alte Inhalte anzugucken.
Ja.
Um sich das wieder vor Augen zu führen. Darum spiele ich auch immer so gerne alte Expansions tatsächlich. Mm.
Ja, alles klar. Dann würde ich sagen, sind wir für die Folge hier durch. Hat Spaß gemacht. Ich glaube, ich muss jetzt mal langsam verkaufen gehen. Ich habe, meine Fischausbeute ist definitiv huge. Ich habe keine Ahnung, 200 Fische?
Ja, ich habe auch 300 Fische oder so im Inventar.
Ja, voll. Ich bin auch die ganze Zeit schon am Skillcap. Ich kann halt nur bis 150, weil der nächste, dafür brauchst du ja ein Gold. Ne? Du brauchst ja ein Gold, kostet das Rezept, um auf 2,25 zu kommen. So, das kaufe ich mir dann jetzt erstmal nicht. Ja, nee, war geil. Ja. Vielen lieben Dank an euch da draußen, war eine coole Folge. Wie gesagt, wenn euch das gefällt, ey, Feedback bitte. Wir versuchen uns natürlich auch immer anzupassen, wie es das uns auch möglich ist. Und Grüße gehen raus, meine Lieben. Liebt WoW, egal ob Classic, Retail, SOD, Classic Plus. Alles ist World of Warcraft, alles ist Liebe.
Genau. Es gibt für jeden Menschen das richtige World of Warcraft.
Und, warte mal, um das, warte, den muss ich jetzt noch bringen, sorry, aber den muss ich jetzt noch bringen. Und um abzuschließen, wenn ihr euch mal irgendwann entscheiden müsst, zwischen einem Menschen oder World of Warcraft, nehmt World of Warcraft. Das bleibt für immer. Ciao.